Ich begrüße Sie zur letzten Vorlesung der Klassiker der Spielegeschichte. Heute geht es um ein ganz besonderes Genre, nämlich die Kunstspiele, die in unserer Systematik eigentlich gar kein richtiges Genre sind. Aber in jeder Kategorie, die Sie so aufmachen, gibt es zwei interessante Abteilungen. Das eine ist sowas, was mit Kunst anfängt, weil es immer heißt, so, wir wissen nicht so richtig, also haben wir es mal unter Kunst gesteckt. Das andere ist etc. oder Misk oder Sonstige. Das wiederum zeigt, okay, unsere Kategorie war nicht, also dieses Kategorienschema war nicht ganz so vollständig. Wir haben alles, was wir nicht verstanden haben, mal unter Sonstiges gepackt. Das wäre auch eine Vorlesung wert, aber ich habe mich jetzt mal auf die Kunstspiele beschränkt, die deswegen kein Genre, also kein ludisches Genre sind, weil es ja überhaupt keine Spielmechanik gibt oder spielmechanische Merkmale, die ein Spiel als Kunstspiel identifizieren lassen. Es gibt aber auch kein irgendwie audiovisuelles Merkmal. Es gibt auch kein narratives Merkmal, das ein Werk zu einem Kunstwerk macht. Bestenfalls könnte man es als performatives Genre klassifizieren, weil es eine Art und Weise der Rezeption ist, ihr Verhalten dem Spiel gegenüber, das es dann zu einem Kunstspiel macht. Aber wenn es so einfach wäre, ist es leider gar nicht. Die große Frage, die wir uns heute stellen, und die jetzt weit über die Computerspiele hinausgehen, aber die ich am Beispiel der Computerspiele dann mal durchgehen möchte, ist die Frage, was ist eigentlich Kunst? Und das eingeengt auf die Frage, was wäre ein Kunstspiel? Im Hintergrund sehen Sie zum Beispiel ein Werk. Jetzt, wo Sie wissen, dass es von Bernard Newman ist, und es hat einen Titel, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, Nummer 4. Es kam 1969, 70 irgendwie in Erscheinung. Die große Frage ist, ist das Kunst? So, und das hing in Museen, das ist eines der bedeutendsten Werke der abstrakten Moderne und so. Also, das ist ein richtiges Kunstwerk, was Sie da abgebildet sehen. Aber es hat natürlich auch dieses Moment, das hätte ich ja auch machen können, Gefühl. Und was ist denn daran Kunst? Kunst kommt doch von Können. So, und das gehen wir jetzt durch, nicht anhand dieses Werkes, aber die große Frage, was eigentlich Kunst ist, lässt sich nicht einfach klären. Wir werden Sie auch heute nicht zu einer Antwort bringen, aber Sie werden ganz viele Facetten kennenlernen, unter denen man diese Frage beantworten kann, die sich auch wechselseitig ausschließen. Aha, jetzt geht wieder CCT los. Also die sich wechselseitig ausschließen, aber deren Beantwortung dann ganz stark dahin führt, okay, welches Spiel ist eigentlich ein Kunstspiel? Um das mal dem naiven Realismus anheimzugeben, wenn man Menschen fragt, was ist Kunst, einigen sich ganz viele von Ihnen auch, also zumindest Studierende, ja, Kunst, das kann ja jeder für sich entscheiden. Liegt im Auge des Betrachters. Ich habe übrigens immer Calvin und Hobbes, wenn Sie den nicht kennen, sollten Sie ihn dringend lesen, Calvin und Hobbes Comics als Kapitelüberschrift gewählt. You don't like my snowman house of horror, do you? Also Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, jeder, der sagt, dieses vor mir stehende Werk ist ein Kunstwerk, hat Recht. Das hat eine ganz fantastischen Effekt, dass man sich nämlich nicht mehr streiten kann und muss. Und das ist für Generationen, die für die streiten ja auch was Unangenehmes ist, weil da immer so Geltungsansprüche auftauchen, dass einer Recht hat und der andere nicht Recht hat. Und das in einer Welt, wo man gewohnt ist, dass also auch Recht haben im Auge des Betrachters liegt und das einen auch viel sicherer durch die soziale Umwelt führt, wenn man sagt, du hast Recht und ihr meine Ruhe. Im Sinne von, dann, wenn das deine Meinung ist, dann ist das halt so, dann müssen wir uns jetzt nicht streiten. So, und das kann man mit Kunst natürlich auch machen. Wenn du willst, dass das Kunst ist, dann ist das halt für dich Kunst und für mich auch. Damit ist der Kunstbegriff, wenn Sie das jetzt zu Ende denken, ist der Kunstbegriff unnötig geworden, weil aufgelöst. Also dann ist auch das Kunst. Wenn alles Kunst ist, wo irgendjemand sagt, das ist Kunst und es überhaupt kein Kriterium gibt, nach dem irgendjemand privilegierter ist zu sagen, das ist Kunst als andere, also irgendein Kritiker oder irgendein wichtiger Mensch, dann kann jeder, der sagt, okay, hier, das mein Reiterhof 3D-Rivalen im Sattel ist Kunst, wenn das jetzt irgendjemand sagt, dann ist das halt jetzt Kunst. Und da kann auch niemand eine Gegenrede erheben, weil ja irgendjemand gesagt hat, das sei Kunst. Und für mich ist das Kunst. So, es gibt kein Kriterium außer ein Subjekt und das findet sich immer. So, und damit ist, wenn alles Kunst ist, ist auch nichts Kunst. Wir brauchen diesen Begriff dann nicht mehr. Ich bin irritiert. Weiterhin. Genau. Stellen Sie sich nicht so an. Irritiert bin ich trotzdem. Also alles ist Kunst, nichts ist Kunst. Sie können den Subjektivismus konsequent in einer Argumentation nicht halten. Also Sie können ihn nur halten unter dem Preis, den Kunstbegriff zu opfern. Für alle, die jetzt an der Aufnahme sitzen, hier tröpfeln seit 5 Minuten alle 30 Sekunden Menschen rein, die schon vor 5 Minuten hier hätten sein müssen. Das verwirrt mich. Gut, also, Subjektivismus ist... Sie haben sich abgesprochen, oder? Sie stehen da draußen und schicken alle 30 Sekunden rein. Wo sind die alle noch? Ja, warum sind Sie im PC-Pulli? Das ist eine Veranstaltung. Also das ist doch bekannt, dass hier um 20:15 losgeht und nicht um 20, 21 und 22, 30. Anyway, also wir müssen dann damit leben, dass also im PC-Pool regelmäßig Nachschub kommt. Das ist so ein Spawn-Point und da kommen dann... okay, also nochmal. Subjektivismus geht nicht. Können wir streichen. Das ist vielleicht Ihre Lieblingsdefinition gewesen. Kunst ist im Auge des Betrachters, aber das ist nicht haltbar. Nichts ist nur im Auge des Betrachters. Sie brauchen den Begriff nicht mehr, wenn Sie kein anderes Kriterium angeben. Sie können ja immer noch sagen, es ist auch im Auge des Betrachters im Streitfall XY, aber dann brauchen Sie ein anderes Kriterium. Das Auge des Betrachters ist nicht intersubjektiv vermittelbar. Das ist eine Privatsprache. Da kann jeder die Welt sich so deuten, wie er es möchte, und da muss man auch nicht miteinander reden, weil ja jeder Recht für sich hat. Das ist Subjektivismus. Das andere ist eben, was wir bei diesem Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, dieser Vorwurf, das kann ich doch auch, dann kann es ja keine Kunst sein. Das beruft sich darauf, was auch gerne Kunstlehrer sagen, Kunst kommt halt von Können. Pünktlichkeit kommt von Punkt. Nee, der Kurs war um 3:45 zu Ende. Ich bin ganz sicher, dass Sie freiwillig Überstunden machen auf meine Kosten. Ja, am Campus. Am Campus? Ja. Uiuiui. Und die sind auch... Also Sie leiden auch jetzt drunter, weil, wie gesagt, das hören Sie es auf der Aufnahme. Kunst kommt von Können. Also da stellt man vor, also Kunst braucht eine ganz besondere Meisterschaft, Virtuosität im Umgang mit Material. Und er erzählt Sie jetzt von seinen tollen... Hier, er geht nämlich rum, Calvin mit seinem Tiger... und sagt, bewertet die Schneemänner anderer Kinder. Das sei ja wohl viel zu unoriginell und das sei zu klassisch und bürgerlich. Und der will provozieren, aber es gibt nichts zu provozieren. Diese eine Kugel, das wäre ja so abstrakt, nicht? There's no point expressing ideas if you can't make them understood. You're just babbling to yourself. Also wenn man nicht klar macht, was es eigentlich geht, dann muss man das auch nicht schaffen. Er hingegen schafft halt große Kunst. Die würde halt nämlich jeder verstehen. Kunst von Können heißt, ab wann ist eigentlich, also das Problem bei diesem Kunstbegriff ist, ab wann ist eigentlich genug Können da? Um dieses, der Drache frisst das Müsli und spuckt gegen an, also dieses Spiel in Scratch, eine sehr schöne Programmierumgebung für Kinder ab 4, mit dem sie einfache Spiele auch umsetzen können. Also wenn Sie mal eine Game Engine suchen, wo Sie visuell programmieren, dann ist Scratch ganz gut und die hat die Fortsetzung in Stencil, das ist dann die Version für Leute, die so ähnlich so wie Game Maker arbeiten wollen. So, jetzt kann man damit aber ganz schräge Dinge machen, die dann auch gerne als Spiel klassifiziert werden, weil man ein Foto macht und dann kann man so Sprites bewegen. Ich werf harte Gegenstände. So, und ist das jetzt ein Spiel? Darüber kann man streiten, also ob es eine Sieg- und eine Verlustbedingung hat und was eigentlich ein Spiel ist, das will ich heute gar nicht, aber ist das Kunst? Kunst kommt vom Können, aber nicht alles, was Können erfordert, ist Kunst. Kann man daraus schließen. Also es ist vielleicht notwendig, aber nicht hinreichend. Etwas zu können, um Kunst zu erzeugen. Wenn es aber so ist, dass nicht alles, was Sie können, zu einem Kunstwerk führt, brauchen wir wieder ein Kriterium. Ab wann ist eigentlich ein Werk ein Kunstwerk, selbst wenn es Können erfordert? Und das können die Kunstlehrer meistens dann auch nicht beantworten, außer zu sagen, das Werk würde für sich selber sprechen, aber da kommen wir noch später drauf. Hier sehen Sie so einen Call of Duty Port auf einer PlayStation Portable mit 33 Punkten bei Metacritic, eines der schlechteren Spiele, braucht aber eine Menge Können, um das hervorzubringen. Also die entwickeln ja Spiele, Sie haben ja gemerkt, das ist ja gar nicht so ohne, die ganzen Grafiken, die Assets und die ganzen Code-Schnipsel zusammenzusetzen. Also selbst ein schlechtes Spiel zu machen, braucht schon Können. Und um sowas zu bauen, also insbesondere was so die Artworks und Texturen angehen, da ist schon eine Menge Kunstfertigkeit oder Kunsthandwerk erforderlich. Dennoch ist das Spiel jetzt mies bewertet. Anders hier, das bestbewerteste Spiel aller Zeiten, aus Gründen, die nur Metacritic weiß, Ocarina of Time ist ein sehr gutes Spiel, aber jetzt, ob es das allerbeste immer sein wird, nur weil es inzwischen schwieriger ist, diese Punkte zu erreichen, bleibt man dahingestellt. Da kann man jetzt aber durchaus reden, das ist im Rahmen der Computerspiele ein Kunstwerk. Also es ist so eines der Meilensteine, eines der Meisterwerke der Computerspielgeschichte. Das braucht auch Können, aber jetzt, wie will man das gegeneinander aufwiegen? Welches Spiel braucht mehr Können und wie kann man das bestimmen? Oder anders gestellt die Frage, ist Kunst etwas, was von Können kommt, Kriterium genug? Wir können ja sagen, also Können muss man es mindestens, aber dann gibt es noch ein anderes Kriterium, was uns sagt, ob ein gekonnt gemachtes Werk ein Kunstwerk ist. Ansonsten stehen wir wieder zwischen Scratch und Ocarina of Time. Alles braucht Können, wir wissen noch nicht wie viel. Also alleine reicht dieses Kunst kommt von Können Argument nicht aus, um ein Werk als Kunstwerk zu klassifizieren oder ein Spiel als Kunstspiel. Erschwert wird es noch, dass sowas wie Who's Afraid of Red, Green and Yellow, was ich für alle zu spät gekommen jetzt nochmal schnell auflege. Sehen Sie mal, das ist ein Kunstwerk nach gängiger Definition, aber es ist jetzt nicht besonders meisterhaft hergestellt. Also man braucht es schon so, man muss mal eine gerade Linie malen können und auf einer großen Leinwand sieht es auch viel beeindruckender aus, aber jetzt von der Gesamtdarstellung ist es nicht so ein virtuoses Werk wie ein Rembrandt. Dennoch gilt es als Kunst und nicht nur im Auge eines Betrachters. So, wir suchen nämlich nach Kriterien, was Kunst ist. Heute geht es um Kunstspiele und wie identifiziert man Kunstspiele? Ist es überhaupt ein Genre? Und wir verfolgen diese Frage anhand verschiedener Definitionen, was eigentlich ein Kunstwerk ist oder was Kunst ist. Und stellen gerade fest, das ist gar nicht so einfach, weil alle Definitionen ihre Macken haben. Also wir haben jetzt den Subjektivismus und dieses Kunst kommt vom Können. Jetzt kommen wir zu dem traditionellen Essentialismus. Also was ist ein Kunstwerk? Das ist ein Argument, was Künstler gerne anbringen, dass Kunst halt für sich selber spricht. Also man muss überhaupt, das können auch nur Ausgebildete sehen, aber ein Werk ist als solches immer erkennbar ein Kunstwerk, weil es irgendetwas hat, was andere Werke halt nicht haben, so ein normales Kunsthandwerk. How is your snow art progressing? I've moved into abstraction. Aha. This piece is about the inadequacy of traditional imagery and symbols to convey meaning in today's world. By abandoning representationalism, I'm free to express myself with pure form. Specific interpretation gives way to a more visceral response. I notice your oeuvre is monochromatic. Well, come on, it's just snow. Aber irgendwie, also der macht halt was dahin und dann hat er einen schönen Diskurs drumherum, um zu erklären, sein Werk sei Kunst, weil irgendetwas da drin steckt, was ihn halt zum Kunstwerk erhebt. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem, das konnte man vielleicht bis zum 19. Jahrhundert noch versuchen, dass etwas in den Werken drin ist, so Bildkomposition oder Materialumgang, Beherrschung des Themas etc. Das endet spätestens mit Marcel Duchamps Fountain von 1917, dass er unter dem Namen Armat auf eine Ausstellung brachte, die netterweise konzipiert war, um jungen, independent Künstlern, unabhängigen Künstlern, ohne das Establishment zu bemühen, also die Kunstkritiker und die Galerien und die Museen, Werke zu veröffentlichen, die dann als Kunstwerke gelten. Also richtig Subjektivismus, jeder, der hier mitmacht, ist jetzt Künstler. Daraufhin platziert er dieses Bidet, das ist ein Pissoir, was halt liegt, ein ganz konventionelles, also es gibt Vermutungen, dass das eine Handanfertigung ist, dieses jetzt nicht, schreibt ein Pseudonym drauf und stellt das dahin. Das war ein Riesenskandal und er hat es erfolgreich geschafft, die Konzeptionalisten dieser Ausstellung zu entlarven, weil die durchaus konventionelle Werke haben wollten, nur nicht die erfolgreichen. Und das ging nun mal gar nicht. Interessanterweise haben die meisten Werke dieser Ausstellung nicht überlebt, aber der Fountain, so wurde er ja dann auch genannt, von ihm, den können Sie bis heute besichtigen, in verschiedenen Variationen, in Paris zum Beispiel, steht ein Exemplar aus und gilt als eines der bedeutendsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts, eben weil er das Ende des Essentialismus eingeläutet hat. Nichts an diesem Pissoir deutet darauf hin, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Wenn Sie es im Baumarkt kaufen, wäre es auch das, was es sonst ist, nämlich ein Pissoir. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt in diesen Kunstkontext gerutscht ist. Aber wir haben kein einziges Bündel an Kriterien, die ein Werk zu einem Kunstwerk erklären, wenn jedes Werk Kunst werden kann, auch so ganz mundane Dinge wie sanitäre Einrichtungsstücke, nur weil ein hier noch Unbekannter sie in ein Museum platziert. Und das ist das große Problem, auch wenn Sie mit Kunstlehrern und Künstlern sprechen, die immer so gerne das essentialistische Element ihrer Werke hervorheben. Das ist immer sehr überzeugend, wenn sie mit einem sprechen. Der kann ihnen im Zweifel dann auch angeben, was jetzt die Essenz des Kunstwerkes ist. Problematisch wird es, wenn sie zwei oder drei miteinander reden lassen, die sich einigen sollen. Das klappt nicht, klappt nie. Die einigen sich auf gar nichts, interessanterweise. Da haben die drei Künstler 4 Meinungen. Was wiederum darauf hinweist, es mag ja ein Kriterium sein, aber es ist nicht mehr wert als ein subjektives Kriterium, weil jeder für sich sagen kann, wann ein Werk ein Kunstwerk ist, wenn er darüber nachdenkt, aber man sich nicht intersubjektiv einigen kann. Und das hat Marcel Duchamp mit seinen Readymates, der hat dann auch andere veröffentlicht, ziemlich deutlich gemacht, und seitdem dümpelt so die moderne Kunst vor sich hin, weil es danach gibt es eigentlich nur noch wenig zu sagen, dem gibt es wenig hinzuzufügen zu der Frage, was ist eigentlich Kunst. Denn also weniger geht nicht. Alles ist Kunst, wenn man es nur ausstellt. Das hat nun Roger Ebert, der viel zu früh von uns gegangene berühmte Filmkritiker, der irgendwann den Fehler begangen hat, sich zu Computerspielen zu äußern, also 2005, und gesagt hat, Computerspiele werden niemals Kunst sein können. Can never be art. Also es gibt kein Spiel, was ein Kunstwerk ist, das wäre die schwache These, aber er wollte damals argumentieren, es ist ihnen essentiell nicht möglich, Kunst zu sein. I did indeed consider video games inherently inferior to film and literature. Aber man muss dazu sagen, er ist so ein klassisch ausgebildeter Literaturwissenschaftler gewesen, der da die Liebe zum Film entdeckt hat, aber immer gesagt hat, am liebsten also Shakespeare lesen und Filme gucken, das ist das Größte, was es für ihn gibt. Und alles andere ist sowieso sekundär. Und jetzt gäbe es dieses komische Medium der Spiele. Und da sagt er halt, das kann kein inferior to film and literature. There is a structural reason for that. Video games, by their nature, require player choices, which is the opposite of the strategy of serious film and literature, which requires authorial control. Und das ist seine Essenz eines Werkes. Da muss ein Autor die komplette Kontrolle über das Werk haben. Sobald Computerspiele dem Spieler Freiheiten geben, etwas an dem Werk zu beeinflussen, reißt es das einfach in die Mittelmäßigkeit hinunter. Jetzt sagt er, die können ja elegant, subtle, sophisticated, challenging and visually wonderful, alles kein Problem, aber all das prevents it from moving beyond craftsmanship to the stature of art. Und es gäbe auch überhaupt keine Spiele, die das irgendwie hinkriegen und die vergleichbar wären mit Dramatists, Poets, Filmmakers, Novelists and Composers. Es geht um artistic importance as a visual experience, also Spiele können sich visuell schon hervortun. But for most gamers, video games represent a loss of those precious hours we have available to make ourselves more cultured, civilized and empathetic. Also Spiele sind a waste of time, wenn es ihnen darum geht, die wenigen Stunden, die ihnen im Leben bleiben, dazu zu verwenden, um insgesamt kultivierter, zivilisierter und empathischer zu werden. Hat natürlich, wie Sie sich vorstellen können, in der schon 2005 sehr aufgeheizten Szene von Gamern jede Menge Widerspruch provoziert. So viel, was hat er geschrieben? Er hätte dann von seinem Verleger auf seinem Blogpost die Antworten ausgedrückt bekommen. Das wäre so viel wie Tolstois Krieg und Frieden. Er hätte sie alle gelesen. Er hätte lieber Krieg und Frieden gelesen, aber er wollte ja wissen, was die Leute ihm so zu sagen haben. Und so ging die Diskussion dann weiter, ob Computerspiele Kunst sein können. Es gab natürlich jede Menge Vorschläge. Spiel mal dieses, spiel mal jenes und dann wirst du sehen, dass es doch Kunst ist. Es ist nicht so ganz geklärt, aber die Diskussion, die dort geführt wurde, die fing schon am Anfang an, dass da ein renommierter Filmkritiker, der wirklich dessen Wort Gewicht hat, sagt, es gibt eine Essenz, ich habe sie gefunden, das ist Autorenkontrolle. Jedes interaktive Werk kann schon per Definition oder per Essenz keine Kunst sein. Also wir kommen auf diesem Weg nicht weiter, weil natürlich, also jetzt kann man challengen und sagen, nö, wieso? Also es geht ja auch um auch in einem Computerspiel gibt es einen Game Designer, der eine bestimmte Vorstellung von dem Verlauf hat oder von der Systemdynamik, die in dem Spiel wiedergegeben wird, und unabhängig von den Spielerentscheidungen bleibt diese Systemmodellierung erhalten. Also egal wie Ihre Stadt in SimCity aussieht, die darunterliegende Annahme, wie eine Stadt läuft, das ist eine systemische Aussage des Spielemachers, und warum kann auf dieser Ebene nicht auch Authorial Control herrschen, weil die Spieler eben nichts machen können, was in den Algorithmen nicht irgendwie vorgesehen ist. Es ist nur eine Authorial Control auf einer höheren Ebene, weil ich den Gang der Geschichte nicht vorhersehen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Kontrolle über das Werk habe. Das waren so ein paar der konstruktiven Argumente. Und die anderen waren natürlich, geh doch weiter Filme gucken, du hast keine Ahnung von Spielen. Wo er selber sagt, er hat auch nie gespielt. Das wäre für ihn so a waste of time und hat auch keine Lust darauf. Und das war der große Vorwurf, wie er überhaupt über ein Medium redet, was er gar nicht kennt. Und dann gibt es einen anderen Ansatz. Also mit Essentialismus kommen wir deswegen nicht weiter, weil jede Essenz, die genannt wird, oder Essenzengruppe, sofort auch in Frage gestellt werden kann. Wir können uns aber einfach, wir gehen einfach woanders und sagen, welche Funktion hat eigentlich Kunst? Also ist egal, auch das Pissoir von Duchamp ist Kunst, weil es eine bestimmte Funktion erfüllt. Man redet drüber, man reflektiert drüber, man macht Vorträge drüber, es taucht in Vorlesungen über Kunst auf. Also irgendwie hat es alles, was es braucht, um ein Kunstwerk zu sein, und dann ist es Kunst, wenn es die Funktionen erfüllt, die Kunst üblicherweise hat. Calvin hat ja wieder seine ganz eigene Idee. It's a new year, a new beginning, new possibilities. This snowman represents the spirit of the new year. Looking ahead, he strides forward with confidence and determination. He challenges, he imagines, he invents. He calls forth best qualities for human drive and ingenuity. Das ist nämlich Kunst, dass man so richtig nach vorne schaut. Very inspiring, thank you. And over there is the real world, right. This is where always glad when the old year is over. Weil Kunst zwar diesen Anspruch haben kann, den Menschen voranzubringen und imagines, invents and calls for the best qualities, aber die Welt sich dann auch irgendwo anders dreht. Aber nichtsdestotrotz kann Kunst ja genau diesen Anspruch formulieren. Kunst soll den Menschen irgendwie verbessern oder auf sich selbst zurückwerfen, über die Welt nachdenken lassen und inspirieren. Ja, das wären solche Kriterien. Und Roger Ebert benutzt auch die. Er hat mehrere Kunstbegriffe, wie so oft in der Diskussion über Kunst, werden dann mehrere Kunstbegriffe einfach zusammengematscht, so nach dem Schrotflintenprinzip, einer wird schon treffen. Und wenn das mit der Essenz nicht klappt, dann können wir zumindest sagen, welche Funktion Kunst hat. I thought about those works of art, jetzt hat er sich entschuldigt, okay kids play on my lawn, ist dann seine Antwort 2010, nachdem er irgendwie keine Lust mehr hat, über diese Diskussion da weiter nachzudenken. Und rechtfertigt nochmal, warum er diese Diskussion überhaupt angefangen hat. Also, I thought about those works of art that had moved me most deeply, das ihn tief bewegt hat. I found most of them had one thing in common. Through them I was able to learn more about the experiences, thoughts and feelings of other people. My empathy was engaged. I could use such lessons to apply to myself and my relationship with others. They could instruct me about life, love, disease and death, principles and morality, humor and tragedy. They might make my life more deep, full and rewarding. Das ist für ihn Kunst, nämlich wenn es ihn persönlich weiterbringt. Das ist, Kunst hat eine ganz bestimmte Funktion, und es gibt Werke, an die er da gedacht hat, als er gesagt hat, Spiele werden dies niemals haben, weil er halt auch kein Spiel kennt, was sie irgend in einer Form näher zur Welt bringt oder nachdenkt über life, love, disease and death oder empathy with other people. All solche Dinge waren ihm bei Spielen nicht sichtbar. Es ist ein völlig anderes Argument als Autorenkontrolle. Hier geht es um eine Funktion. My error in the first place was to think, ist jetzt in der zweiten Spalte, I could make a convincing argument on purely theoretical grounds. What I was saying is that video games could not in principle be art. That was a foolish position to take, particularly it doesn't seem to apply to the entire unseen future of games. Und das war 2005. This was pointed out to me maybe hundreds of times. How could I disagree? It is quite possible a game could someday be great art. Also er hat öffentlich widerrufen, damit die Trolle ihn endlich in Ruhe lassen. Okay, kids, play on my lawn, damit ich lesen kann. I had to be prepared to agree that gamers can have an experience that for them is art. Das ist wieder ein subjektives Argument. Also wenn Sie sagen, dass es für Sie Kunst ist, ist ja in Ordnung. I don't know what they can learn about another human being that way, no matter how much they learn about human nature. Was können Sie denn über den Autor eines Spiels lernen, wenn Sie das spielen, so was Sie über Shakespeare lernen können oder die Sicht von Kubrick aus seinem Film? I don't know if they can be inspired to transcend themselves. Perhaps they can, how can I say? Also wenn Sie als Spieler über sich hinausschauen und sich mit anderen oder der Welt verbunden fühlen. I may be wrong. But if I'm not willing to play a video game to find that out, I should say so. I have books to read and movies to see. Also jetzt geht weg, ich habe Dinge zu tun. I was a fool for mentioning video games in the first place. Damit war die Diskussion für ihn beendet, und wenige Monate später verstarb er ja dann auch. Damit ist die Diskussion so ein bisschen vom Tisch, weil der Hauptproponent, der sich damals halt da eingeschaltet hat, erstmal zurückgezogen hat und danach verstorben ist. Aber der Stachel sitzt bis heute. Können Spiele Kunst sein oder ist es nur Kreativwerke, Kunsthandwerk, irgendwie netter Zeitvertreib, der schön aussieht? Was ist eigentlich mit dieser Kunstfrage? Und da wäre jetzt die Frage, hier haben wir jetzt eine Liste an Funktionen, die er aufgeführt hat, die Computerspieler die Kunst erfüllen muss für ihn, damit er sich überhaupt als Werk damit beschäftigt. Finden wir sowas in Spielen? Was lernen wir über die anderen? Also wenn Sie jemals Journey gespielt haben, so im Multiplayer-Mode, das heißt, Sie lernen irgendeinen Fremden im Internet kennen, mit dem Sie gemeinsam dieses Spiel durchspielen, werden Sie verstehen, dass man durchaus transzendente Erlebnisse haben kann und Verbundenheit mit Fremden fühlt. Das Spiel Journey ist ja nicht um irgendwie Menschen in Rom in der Wüste, sondern im Grunde ein Spiel über Liebe. Über Liebe und Verbundenheit mit Fremden und diese Beobachtung, dass Kooperation möglich ist. Das kam 2010 raus und es wäre tatsächlich auch eines dieser Spiele, die man in Betracht ziehen müsste in der Diskussion, können Spiele Kunst sein, weil sie etwas lernen können über Human Nature, aber auch über Menschen, mit denen sie bislang nie Kontakt haben und auch über die Spielemacher, die eine bestimmte Vorstellung von Kooperation und Kollaboration in dieses Spiel eingeschrieben haben. Also als systemisches ist es ein Werk, aber auch als Spielerlebnis funktioniert es. Denn was Roger Ebert nie bedacht hat, ist, dass sie ja Multiplayer-Spiele haben, wo sie andere Menschen auch in der Spielwelt treffen und durchaus sich selber transzendieren können im Erkenntnis des anderen. Aber sie haben auch Spiele wie Crusader Kings 2, in denen sie etwas über die Welt lernen, nämlich über den Feudalismus. Und wenn sie das mal spielen, oder es reicht, wenn sie ein Tutorial sich anschauen, werden sie mehr über Feudalstrukturen verstehen als in ihrer gesamten Schulzeit. Weil sie einfach feststellen, warum gibt es eigentlich Erbschaftsfolgen, warum gibt es Standeshochzeiten, warum gibt es die entsprechenden Strukturen bei Hofe von Vasallen und Abgaben etc. Wie spielt es eigentlich alles zusammen, welchen Sinn hat das? Man kennt das aus verschiedenen Robin Hood Filmen, aber es bleibt immer so, irgendwie die Welt war damals ja total ungerecht und die einen wurden unterdrückt und die anderen haben davon profitiert. Wenn Sie so ein Spiel spielen, sehen Sie den systemischen Zusammenhang und das ist überhaupt nicht so einfach war, aus dieser Struktur auszubrechen, weil die in sich geschlossen ist. Und das ist ganz faszinierend und das können auch nur Computerspiele in dieser Form darstellen, weil sie A, nicht an die eine Narration gebunden sind, weil sie können das einfach wieder neu spielen und sie erleben eine andere Narration. Gerade Crusader Kings 2, da sind sie der Oberhaupt einer Familie, sie können sich irgendeine aussuchen, also irgendwo in der Feudalstruktur von der Grafschaft bis zu einem König. Und sie müssen dafür sorgen, dass ihre Linie erhalten bleibt, nicht ihre Figur. Sie müssen nur Sorge tragen, wenn ihre Figur stirbt, aus Altersgründen oder Unfällen oder anderen Gründen, dass sie einen Nachfolger haben, der das übernimmt. Also sie müssen auch die Erbfolgesystematik kennen, damit dann ihre Linie weiter besteht. Und sie verlieren, wenn der Letzte aus ihrer Familie stirbt. Das kann Generationen später sein. Und daraus ergeben sich prozedurale Geschichten, also diese Player-Stories, die wir in der Narrationsvorlesung ja auch schon mal gesehen hatten bei so Spielen wie EVE Online oder The Sims, das finden Sie ja auch, weil jeder Durchlauf eine völlig neue Geschichte erzählt und immer eine alternative Ablauf der Weltgeschichte darstellt. Das Spiel fängt an, ich glaube 1088, da ist alles so, wie es historisch verbirgt oder belegbar ist und danach ändert sich die Welt. Und jedes Mal anders, jedes Mal gibt es eine alternative Geschichte. Wenn Sie nicht eingreifen, glaube ich, läuft es so durch, wie man es erwartet, aber Sie können halt Karl den Großen umbringen, das ist in der Karl den Großen Version. Also sie können halt irgendwelche Könige umbringen, die eigentlich Frankreich übernommen hätten und Frankreich wird dann zum Vasall von Polen. Das ist alles möglich in diesem Spiel. Und zeigt auch, die Geschichte, wie sie gelaufen ist, ist einfach zufällig. Also es ist halt mal so gekommen, es hätte auch ganz anders kommen können. Es war nicht vorherbestimmt oder so war es, auf jeden Fall musste es so kommen. Das war irgendeine Entscheidung von irgendeinem betrunkenen König zu einem Zeitpunkt, die vielleicht die Weltgeschichte beeinflusst haben. Und eine Alternative ist Game of Thrones. Das funktioniert so ähnlich, aber es ist halt die eine Geschichte. Da hat man auch diesen Eindruck, das sind Willkürentscheidungen. Es gibt auch einen schönen Game of Thrones-Mod von Crusader Kings 2, da können Sie Westeros mal alternativ spielen. Aber das ist das Interessante. Ich habe, glaube ich, über dieses Spiel auch schon mal geredet, weil es Ihnen etwas über die Struktur der Welt beibringt. Oder was anderes biografisch, How Tomb Raider Saved My Life in One Way or Another ist ein schöner Blogbeitrag von einem jungen Mann, der sagt, er hätte eine sehr schwere Kindheit gehabt, also mit Eltern, die ihn verlassen haben, er war in verschiedenen Heimen und hat irgendwie alle möglichen Suizidversuche hinter sich, bis er dann Tomb Raider entdeckt hat und eine starke Hauptfigur, die es geschafft hat, so aus dem, also nicht nur dieses Tomb Raider, sondern auch die alten, eine starke Hauptfigur, die es geschafft hat, sich selber aus ihrer eigenen Misere zu ziehen. Und da sagt er, diese Computerspielfigur hat ihm die Kraft gegeben, weiterzumachen. Das hat er dann mal aufgeschrieben, das ging dann so durch die Blogs der Welt und ist dann eines seiner meistzitiertesten Einträge geworden. Mit dem Ruhm ist er auch nicht so ganz klar gekommen. Das können Sie alles biografisch nachlesen, ist aber interessant. Das liest man seitdem immer mal wieder, dass einzelne Menschen sagen, wie Computerspiele ihr Leben beeinflusst, verändert, in irgendeiner Form auch wirklich geprägt haben. Es ist eben kein Loss of precious hours, sondern für diese Menschen zumindest ist es eine Kernzeit, die sie zur Bildung ihrer eigenen Identität brauchten. Und damit ist wieder dieses Kriterium Funktionalismus von Kunst, macht es Tomb Raider zu einem Kunstwerk? Für diese Person sicherlich. Reicht es aus, um zu sagen, Tomb Raider ist ein Kunstspiel? Vermutlich nicht, weil es sich ja hier um ein Einzelerlebnis einer einzigen Biografie handelt. Und selbst wenn es 10 Leute gibt, die sagen, Tomb Raider ist für mich also das identitätsstiftende Spiel, reicht es immer noch nicht aus. Wir suchen ja noch ein Kriterium für Kunst, was irgendwie intersubjektiv gültig ist. Und was nicht so, jeder kann sagen, jeder kann jetzt sein Spiel aufrufen, was für ihn Kunst ist, weil das einfach nicht verhandelbar ist. Also gehen wir in andere Theorien. Zum Beispiel die Cluster-Theorie. Kunst ist danach nicht ein Bündel von essentiellen Merkmalen, sondern es gibt einen Katalog von Eigenschaften, was Kunst machen kann. Das kann auch eine Funktion sein, das kann irgendwas sein. Und davon reicht es, wenn eine Teilmenge erfüllt ist. Die können auch disjunkt sein. Also was bei dem einen Kunst ist, bei dem anderen ist es trotzdem Kunst, auch wenn sie kein Merkmal gemeinschaftlich haben, weil sie in diesem Katalog von Eigenschaften stecken. I think we'd better get that kid to a psychologist. Auch hier, wieder Calvin macht ja immer gerne verschiedene Kunstwerke und es ist eben nie so ganz klar, es provoziert, man redet drüber, aber reicht es aus. Ist nicht ganz klar. Wo es dann benutzt werden kann, ist zum Beispiel bei der Game Art. Game Art als audiovisuelle Präsentationsschicht von Spielen ist sicherlich Teil des Gesamtwerks Computerspielen. Und wenn Sie so meisterhafte Screenshot-Fotografen haben hier wie in Dead End Thrills, wo Bilder entstehen, die durchaus auch ausgehängt werden könnten, also durchaus Kunstcharakter haben, wo man sich wieder fragen muss, ist das Kunst und was nicht, da kann man sagen, okay, wenn das jetzt ein Kunstfoto wäre, wenn wir das als Kunstwerk durchgehen lassen könnten, dann wären Spiele zumindest teilweise, hätten die Anteil an dieser Eigenschaftenmenge und damit ist das Computerspiel Mirror's Edge auch Kunst, weil ein Teil davon in dieses Cluster reingehört, das ist Kunst. Das wird heute zum Teil auch so benutzt, weil sie an verschiedenen, oder hier Killer 7 ist ja auch so ein Spiel, was als Kunstspiel durchgeht, hat Ähnlichkeit mit Filmen von David Lynch, so eine surreales Szenario mit sehr eindringlichen, also so im Cell-Shading-Look und eindringlichen Kameraperspektiven, ansonsten dann doch ein ziemlich brutaler Shooter. Also brutal im Sinne von die audiovisuelle Präsentation ist dann doch sehr fordernd für alles unter 18, so zumindest nach deutschem Recht. So, und das wäre jetzt auch so ein Spiel, das gilt als Kunst und vor allem gilt es als Kunst wegen der audiovisuellen Darstellung. Kann man drüber sprechen, ist halt noch nicht so richtig durch, dass Killer 7 jetzt wirklich ein Kunstspiel ist, weil es so eine künstlerische Anmutung hat oder weil es so tolle Screenshots gibt. Ist aber zumindest der Bereich, mit dem Sie die traditionellen Künste herausfordern können, indem Sie halt sagen, okay, ihr redet ja auch immer von audiovisuellen Präsentationen im Film oder in Fotos oder in Gemälden. Wir schaffen es nun, Werke hervorzubringen, die ähnliche Bildwelten erschaffen. Reicht das nicht aus? Hat Roger Ebert ja gesagt, nein, es mag ja visually compelling sein, aber Kunst hat ja eine andere Funktion. Aber wir sind ja nicht mehr im Funktionsargument, sondern im Clusterargument. Wir hoffen ja immer noch, man sieht ein Werk an und sagt, ja, Kunst, klar, sieht man sofort. Der Geneigte sieht das sofort. Das ist hier aber in dem Fall genauso schwierig, wer eigentlich der Geneigte ist, der das macht. So, dann gibt es wieder ein anderes Argument, der Intentionalismus. Also, es geht nicht mehr darum, wie das Werk aussieht, wie das Werk rezipiert wird, sondern ob der Künstler damit etwas sagen wollte. Oder was war eigentlich die Absicht des Künstlers? A painting, moving, spirituality, enriching, sublime, high art. The comic strip, vapid, juvenile, commercial, hackwork, low art. A painting of a comic strip panel, sophisticated, irony, philosophically challenging, high art. Suppose I draw a cartoon of a painting of a comic strip, sophomoric, intellectually sterile, low art. Man kann also an dem Werk wieder erkennen, was steckt da eigentlich dahinter. was hat sich der Künstler dabei gedacht oder was war die Absicht davon, und dann wird es klassifiziert als High oder Low Art, also zumindest kann man jetzt Kunst klassifizieren. Das ist ein gängiges Argument. Kunst ist dann, wenn mir jemand damit etwas sagen wollte. Kann man natürlich sofort fragen, was ist mit dem Telefonat oder mit einem Einkaufszettel oder also irgendetwas, wo Sie eine kommunikative Absicht hintersehen, macht es das automatisch zur Kunst? Und das ist genau die Frage, ab welcher Absicht ist es eigentlich Kunst oder ein künstlerischer Ausdruck, und wann ist es ganz funktional, kann mal jemand das Fenster aufmachen, dann schreibe ich auf einen Zettel, macht es das Werk zu einem Kunstwerk? Ja, kommen wir also zu der Frage des Ausdruckswillens, was in dieser Zeit der 50er, 60er Jahre, als die abstrakte Kunst so in ihrer Hochzeit war, als Duchamp sein Bidet schon lange ausgestellt hatte und hier Andy Warhol seine Brillo-Boxes ausstellte, das waren ja auch kommerzielle Produkte. Also Brillo, das sind so Topfreiniger, diese Aluminiumschwämme, mit denen sie Töpfe freikratzen können. Die konnte man einfach kaufen in so Drogerien. Der hat viele davon gekauft, in die Ecke gestellt und nannte es Brillo-Boxes, und das wäre jetzt Kunst. Und Arturo Danto hat daraufhin das irgendwie sich mal vorgenommen, gesagt, um was geht es eigentlich bei Kunst? Alles kann Kunst sein, ja, auch Topfreiniger und Flaschentrockner, aber nicht alles ist Kunst. Das ist ganz clever, dass man jetzt nicht mehr dem Werk das ansieht, sondern man braucht ein anderes Kriterium. Und Kunst ist laut Danto immer über etwas. Sie brauchen diese Intention, also diesen Ausdruckswillen. Es muss eine Aussage tragen. Brillo-Topfreiniger sind nicht über etwas. Die sollen Töpfe reinigen. Aber Warhols Brillo-Boxes sind über die Welt, in der wir leben. Also die treffen eine Aussage zur Konsum- und kapitalistischen Gesellschaft. Und damit bekommen sie eine Aussage und auch ihren Anspruch im Kanon der Kunstwerke. Das heißt, das Werk ist nicht entscheidend. Sie können es dem Werk nicht ansehen. Und das ist ja auch die Lektion, die wir aus dem 20. Jahrhundert oder der abstrakten Kunst mitgenommen haben. Ist ja in der Musik nicht anders, wenn Sie dann irgendwelches Rauschen und Töne und zufällige Ansammlungen von Geräuschen als Kunst rezipieren, kann man das dem Werk nicht anhören. Aber wir brauchen die Konzeption, die Präsentation und die Interpretation. Und das ist der große Unterschied, den wir von Ihnen auch immer verlangen in Ihren Werken. Die Konzeption steht vor der Erschaffung des Werkes, die Interpretation danach. Also Sie können nicht einfach ein Werk schaffen und danach das, was Sie geschaffen haben, aufschreiben und sagen, das war mein Konzept. Das ist eine Interpretation. Das Konzept entsteht vorher, und daran kann man auch messen, ob es Ihnen gelungen ist, in dem Werk das umzusetzen, was Sie in der Konzeption festgehalten haben. Die Präsentation, die ist dann auch nicht unentscheidend, also es muss ja irgendwo ausgestellt werden. Aber wichtig, genauso wichtig ist auch, ob man es interpretieren kann. Wenn Sie nur diese Schneekugel hinrollen, dann reden Sie halt nur zu sich selbst. Es muss irgendwie auch dem Rezipienten sich erschließbar sein. Es ist ein radikal anderer Ansatz als Essentialismus oder Clustertheorien zu meinen, nein, Kunst entsteht erst in dem Ausdruckswillen. Also man sieht es dem Werk einfach nicht an. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Kunst und Unterhaltung? Hat Hans-Otto Hügel sehr schön zusammengefasst, wenn es um Ausdruckswillen geht. Unterhaltung formuliert, so lässt sich vielleicht pointiert sagen, Sinn, dessen Bedeutung fraglich bleibt. Während im Kunsterlebnis etwas fraglos Bedeutendes rezipiert wird, dessen Sinn fragwürdig bleibt. Wo ist der Unterschied zwischen Sinn und Bedeutung? Sinn ist etwas Klares, das kann ich klar zuordnen. Das hat eine klare Bedeutung, der Sinn. Aber Unterhaltung ist... Und Bedeutendes ist etwas, das ist irgendwie offen, das ist interpretationsreich. Es ist nicht klar, was damit gesagt wird, aber Sie haben Teil an etwas Größerem. Und Unterhaltung ist Sinn, dessen Bedeutung fraglich bleibt. Es ist halt der Actionfilm oder der Low-Fantasy-Film, der sagt genau das, was er sagt, der nimmt sich ernst in seiner Darstellung. Oder das Computerspiel, so der Simple Shooter, gehe hin und rette die Welt. Dann schießen Sie alles ab und die Welt ist gerettet. Das mag sinnvoll sein, aber es hat keine Bedeutung, die über sich hinausweist. Während im Kunsterlebnis, wenn Sie also vor diesen Bildwerken stehen oder vor der Brillo-Box oder vor dem Fountain, Sie sich mal fragen, was will mir der Künstler damit sagen und wieso eigentlich und warum steht das hier und was mache ich hier, da haben Sie schon das Gefühl, Sie sind Teil von etwas Bedeutendem, aber Sie verstehen es nicht, dessen Sinn fragwürdig bleibt. Und wenn Sie sehr stark Ihr Werk in der Interpretation abschließen, es gibt genau eine Interpretation, also einen Sinn, dann machen Sie keine Kunst, und wenn Sie es in der Interpretation offen halten, dann erst kann Kunst entstehen. Ein Beispiel hier wäre Escape from Woomera 2003, 2004. Ein Spiel, ich glaube, war ein Half-Life 1-Mod, der über ein Flüchtlingslager in Australien davon handelte und sie mussten da rauskommen. In Woomera war das irgendwie stationiert und sie waren einer dieser Asylanträger und sollten da rauskommen. Also es ist eine Form von Lager. Und eine Möglichkeit der australischen Regierung, mit dem Flüchtlingsproblem aus ihrer Sicht umzugehen. International eher kritisch wahrgenommen und auch das Künstlerkollektiv, die die Escape from Woomera dann gestaltet haben, die haben das natürlich als Kritik gemeint. Die hatten da durchaus nicht die Intention, ein Spiel zu machen, was so ein klassisches Spiel ist, sondern eine interaktive Erfahrung eines geschlossenen Systems. Und EFW's Escape from Woomera's intention is through popular culture intended to subvert the way in which the Australian government treats refugees and to enable people to become proactive about the situation. They are expressing their opinion by a self-actualizing viewer-player-detainee relationship that enables the player to see inside the detention center as much as possible, particularly in the years since it was closed down. Also es hat auch noch einen dokumentarischen Anspruch. Wurde sofort verboten von der australischen Regierung, weil es aufruft zu kriminellen Handlungen, nämlich zu Flucht aus einem rechtlich anständig eingerichteten Camp. Also das Verbot ging allerdings nicht durch, aber es wurde sofort als Kunst wahrgenommen und auch als subversive Kunst und als gefährlich eingestuft und verboten. Das ist ja meistens die Reaktion, wenn Regierungen Kunstwerke verbieten, dann weil sie Angst haben, dass sich damit irgendwas verbreitet, was ihnen nicht in den Kram passt. Also dann gilt Meinungsfreiheit plötzlich nicht mehr und dann werden andere Argumente ausgepackt und dann muss abgewogen werden zwischen Meinungsfreiheit und innerem Frieden oder was auch immer dann einfällt. Also es hat funktioniert in seiner Eigenschaft als Kunstwerk, auch so in der die Funktion des Kunstwerkes zu provozieren. Alles hat es erfüllt, war jetzt als Spiel nicht so berühmt, aber es war so eine Mischung aus Dokumentation und systemischer Simulation. Also das wäre so ein Werk, damit hätten wir jetzt ein Kunstwerk, ein Kunstspiel unter dem Funktionalismus, unter dem Intentionalismus. Wir haben ein Werk, was etwas ausdrücken will und was es auch erfolgreich schafft und entsprechende Reaktionen auslöst. Andere Spiele, die mit dieser Intention funktionieren, ist Darfur is Dying von 2006, wo sie ein Flüchtlingscamp, also aus dem Bürgerkrieg, so ein Auffanglager spielen und sich darum kümmern müssen, so also rund um Darfur. Sie spielen halt Jaja, 12 Jahre, Wasser zu suchen draußen und wenn sie sich nicht beeilen, dann werden sie halt von irgendwelchen Milizen erschossen. Und das ganze Spiel soll auf die dramatische Situation in diesem Lager aufmerksam machen. Deswegen gibt es auch diesen roten Knopf Take Action, Go, in dem sie spenden in dem Moment. Also es war ein interaktives Werk, kein Dokumentarfilm, keine Bilderreihe, sondern ein interaktives Werk, um mal zu erfahren, wie schwer es ist, in so einer Situation zu überleben. Und egal, wie sie sich anstellen, es ist immer schwer. Also es gibt nicht die Gewinnstrategie, sondern in irgendeiner Form müssen sie sich da mühsam anstrengen und Entbehrungen in Kauf nehmen etc. Das war 2006, wir haben ja jetzt so mit This War of Mine ähnliche Titel, die auch ganz ähnlich rezipiert werden, nämlich plötzlich ein Spiel, was keinen Spaß macht, sondern problematisch ist und auf Missstände aufmerksam machen will, oder Papers, Please ist ja auch so ein Titel. So, und die wiederum Systemdynamiken darstellen, die man als Spieler erst nach einer halben Stunde oder nach 2-3 Durchläufen versteht, weil man mal versucht, wie wäre es eigentlich, wenn ich mich so entscheide, vielleicht reagiert das System ganz anders, tut es nicht. Ähnlich berühmt oder vielleicht noch viel berühmter, González Frascas September 12, 2003 veröffentlicht, vielleicht kann ich Ihnen das mal zeigen, ich will Ihnen ja mal Spiele zeigen. Das ist ein Spiel wiederum, das ist das erste News Game, weil er ein tagesaktuelles Play the Game, hier, klick hier, ein tagesaktuelles Thema aufgreift, aber jetzt müsste ich den Flash, oh Gott, ja, ist vorbei. Wieder ein Werk, was nicht gerettet wurde. Aber ich kann es Ihnen vielleicht auf YouTube zeigen. Das ist ja ein Problem in unserem Medium, dass wir nicht sicher sein können, dass Spiele, die heute laufen, auch morgen noch funktionieren, weil jetzt Flash ist ja jetzt gerade, wird gerade abgeschossen, also hätte ich mich rechtzeitig darum kümmern müssen. This is not a game. You can't win, you can't lose. This is a simulation. It has no ending. Ihr Ziel ist es, Sie sind ja hier der Oberbefehlshaber und Sie müssen die Terroristen abschießen. Also Sie haben hier ganz viele unschuldige Bürger und da gibt es so ein paar, die laufen mit Maschinengewehren rum und die müssen Sie abschießen. Das war ja die Mission der Amerikaner. Krieg gegen Terror war ja genau das. Gezielter chirurgischer Einsatz von Massenvernichtungswaffen, um den Terrorismus zu besiegen. Also hier wird jetzt geschossen. Wumms. Ah, Kollateralschäden. Das führt dazu, dass die Bevölkerung, die das mitkriegt, anfängt zu trauern und einige von denen, wenn sie darauf achten, transformieren sich im Folgenden auch zu Terroristen. Weil die sagen, das geht ja nun gar nicht. So, und wenn Sie jetzt mal, das war ja durchaus prophetisches Spiel, es ist ja in seiner ganzen Einfachheit ungefähr so gekommen, man schießt immer falsch, also dann ist der Terrorist schon weit weg, man zerstört Gebäude, Zivilstrukturen, insbesondere auch Zivilisten, wird dann so, ja, das muss man hinnehmen, wenn man die Bösen jagt. Das führt aber zu einer Radikalisierung einer ganzen Region. Und das ist ja nun das, was wir heute haben, mit dem Islamischen Staat, der unter anderem deswegen so groß wurde, weil es genügend Finanziers gab, die sagen, also wir finanzieren jede Form von Radikalisierung, weil es so nicht weitergehen kann. Und das hat Frasca mit dieser ganz einfachen Mechanik schon 2003 vorweggenommen. Es gibt eigentlich nur eine Strategie in dem Spiel und das ist es nicht zu spielen. Ich verzeihe Ihnen. Aber sorgen Sie dafür, wenn Sie Videos gucken, dass Sie nicht strahlenförmig hinter sich ganze Gangreihen ablenken. Das ist immer das Problem. Wenn Sie mehr machen als Facebook. So bewegte Bilder sind immer sehr störend. Gut, also González Frasca, September 12 von 2003, hat eine ganz klare Aussage, die in den Spielregeln verborgen ist. Und wenn man das dreimal spielt, dann merkt man auch, die beste Strategie ist, die paar Terroristen, die da rumlaufen, die lassen wir gewähren. Denn mit der Mechanik dieses Spiels geht es nicht. Und das war aber ungefähr auch die Mechanik, die amerikanische Armee hatte. Luftangriffe und jetzt halt Drohnenangriffe. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann trotzdem mal abschießen. Wenn es eine Hochzeitsgesellschaft ist, können wir uns immer noch entschuldigen. Oder ein ziviles Krankenhaus, dann haben wir halt was falsch verstanden. Die sollen froh sein, wenn sie unsere Millionen Entwicklungshilfe bekommen. Hat nicht funktioniert. Aber das kann man spielerisch in so einem System sehr einfach, sehr plakativ abbilden und hat deswegen so auch die Funktion von Karikaturen, die man aus Zeitungen kennt und wird deswegen auch als erstes Newsgame, also ein Spiel zu irgendwelchen tagesaktuellen Ereignissen gehandelt. Und als eine Form von künstlerischem Spiel, weil eben wegen dieses Ausdrucks es eine klare Intention gibt. So, jetzt mit der klaren Intention und Sinn und Bedeutung, das kann man etwas auffächern. Wenn wir Sinn nicht haben wollen, sondern Sinn ist ja zu eingleisig, Sinn ist zu klar, wir wollen Bedeutung, interpretationsoffen, polysemisch, dann gucken wir in die Semiotik. Kunst ist alles, was mehrdeutig ist. Sobald es mehrdeutig wird, kann es den Charakter von Kunst bekommen. Still making snow art, yep. Yesterday your sculpture melted. This time I am taking advantage of my medium's impermanence. This sculpture is about transience. As the figure melts, it invites the viewer to contemplate the evanescence of life. This piece speaks to the horror of our own mortality. Hey, stupid, it's too warm to build a snowman. What a dope. The Philistine on the sidewalk. Genius is never understood in its own time. Also der auf dem Sidewalk sieht natürlich wieder den klaren Sinn und sagt, boah, du baust einen Schneemann, das klappt nicht, viel zu warm. Während er sich da wieder große Interpretationen erhofft hat, die je nach Kontemplation, also je nach Versenkung in dieses Werk dann aus dem hervorgehen. Ein Spiel, was so funktioniert, wäre vielleicht Unmanned von Moll Industria. Moll Industria sollten Sie sowieso kennen. Das ist eines dieser Unmanned. Ein Spiel, Play Online, über einen Drohnenpiloten, ist relativ kurz und hat tatsächlich so, es hinterlässt so einen etwas schalen Geschmack auf der Zunge. Man weiß gar nicht so richtig, warum beim ersten Spiel. Und dann kann man hingehen, das interpretieren. Also es erfüllt viele dieser Kriterien, weil es mehrdeutig ist. Weil es eben nicht ganz klar ist, was eigentlich damit ausgerückt wird. Aber Sie wissen, der Sinn ist nicht klar, aber es handelt sich um etwas fraglos Bedeutendes. Und das merkt man halt schon beim ersten Spielen. Das will ich mal kurz anspielen hier. Und das ist bei anderen Molle Industrial Games ganz ähnlich. Da können Sie viel spielen. Die hinterlassen häufig dieses Gefühl von, es ist mir nicht klar, aber es wird schon, mal gucken, ob ich hier Ton rauskriege. Genau. Da jetzt weglaufen oder nicht, das kann man so fragen. Die sind alle irgendwie wütend auf mich.
Generic Achievement.
Das sind so kleine Episoden aus dem Leben eines Drohnenpiloten. Und das ist wieder sowas wegen Interpretation. Wenn Sie das verstehen wollen, müssen Sie einfach mal das Leben von Drohnenpiloten recherchieren. Die sind ja inzwischen ganz gut dokumentiert, was die für another day, was die so für Stress haben. Click to continue. Another terrorist dead. Hell yeah, bring it on. Dreams you love. The Taliban time zone fucks up the sleep, gives you weird pointless dreams. Ich kann mich auch schneiden, das passt dann auch. Wobei, wir hören das an dieser Stelle mal auf. Sie haben es mal gesehen, ich habe noch ein paar mehr Spiele. Also da wäre es sowas, man ahnt, also je länger man das spielt und dann so ein bisschen in dieses Leben dieses Piloten auch einsteigt und so in die mundanen Alltagssituationen, dass da in irgendeiner Form etwas verhandelt wird, was in seiner Bedeutung nicht so ganz deutlich wird. Ein anderes Spiel in der Richtung wäre Tale of Tales The Path, also eine Interpretation der Rotkäppchen, des Rotkäppchen-Märchens. Es gibt 6 Mädchen im unterschiedlichen Alter, also von ganz jung bis im Erwachsenenalter, die alle in den Wald geschickt werden, um der Oma was zu essen zu bringen. Sie können den geraden Pfad gehen, dann verlieren sie. Dann kommen sie an, die Oma ist zufrieden und sie haben verloren. Ist ja lost. Sie können dieses Spiel nur spielen, wenn sie vom Pfad abweichen. Dann verlaufen sie sich aber und finden den Pfad auch nicht mehr und müssen so lange durch den Wald irren, wo sie auf alle möglichen interpretationsoffenen Gegenstände treffen, bis sie auf ihren persönlichen Wolf treffen. Und dann gibt es eine spezielle Situation und ein ganz unglaublich surrealistisches Ende. Und es ist nie klar, wovon dieses Spiel handelt. Es geht mal um Andeutung von sexuellem Missbrauch, mal geht es um Reifungsprozesse, um Selbsterkenntnis, um Unabhängigkeit und Emanzipation. Das ist alles nie so ganz klar und am Ende haben sie noch einen hohen Symbolgehalt, den sie interpretieren können. Das wäre nach dieser Vorstellung, Kunst ist das Mehrdeutige, ein Spiel, was unter Kunstspiel fällt, und es ist auch genau die Form von, also Firma Tale of Tales, die macht regelmäßig solche Spiele, in denen, also die einerseits als Kunstspiel gehandelt werden und andererseits solche Interpretationen offen sind, man nicht so richtig weiß, was man eigentlich gerade gespielt hat. Ist ja die Firma, die hat, glaube ich, im letzten Jahr hat sie ja noch Sunset rausgegeben, was sich nicht gut verkauft hat, und hat jetzt gesagt, sie machen keine Spiele mehr. Damit ist die Welt um einen Publisher von Kunstspielen ärmer geworden, aber deren Gesamtwerk ist es durchaus wert, mal betrachtet zu werden, weil sie immer gesagt haben, sie machen eigentlich auch gar keine Spiele, sondern sie machen Werke, die man nur interaktiv rezipieren kann, und die fühlen sich an wie Spiele, werden dann auch über Steam vertrieben oder über die entsprechenden Plattformen unter Nutzung der ganzen Produktionsmittel, die Spiele auch haben. Deswegen gelten sie als Spiele, sind aber eine Form von interaktiver Kunst. Insbesondere unter dieser Vorstellung, dass es mehrdeutig sein muss. Drittes Beispiel, Antichamber von 2013, auch das ein Spiel, was mit der Mehrdeutigkeit von Raumerfahrung spielt und ähnlich, also dann auch audiovisuell natürlich sich so an Kunst orientiert und auch die Kunstgeschichte aufruft. Und auch das ist so ein Spiel, ich kann es Ihnen mal zumindest Antichamber. No commentary, genau, so ist es da.
everybody, I'm me playing this game. I'm like, what are
das ist wie, ne, intradiegetisch und so und intravisuelle GUIs. Und das Interessante, sie haben auch alle möglichen Symbole, die sie dort treffen in diesem Spiel. Und alle Vorstellungen, wie dieser Raum aufgebaut ist, werden halt durchbrochen. Also sie können vorgehen, sobald sie sich umdrehen, ist die Welt wieder eine andere geworden. Und es ist in einem nicht euklidischen Raum, in dem sie sich bewegen, was es natürlich nicht einfacher macht, dort wieder den Ausgang zu finden. Und sie müssen interpretieren, was da vorliegt, aber so ganz klar wird es nie in vielerlei Hinsicht, was da eigentlich in diesem Spiel gerade passiert. Es gibt Rätsel zu lösen, aber es gibt eben auch Sinn zu finden, den sie nicht finden. Und allein das sorgt dann dafür, dass sie in verschiedenen Formen versuchen, die Bedeutung zu erschließen, die hier mehrdeutig bleibt. Gut, also das wäre Anti-Chamber. Dann gibt es natürlich den, wir hatten ja schon die Frage, Kunst ist was Essentielles oder Kunst braucht eben eine Interpretation. Und dann stellt sich sofort die Frage, auch beim Subjektivismus, gibt es nicht Privilegierte, die sagen können, was Kunst ist? Das ist wieder das Kunstlehrerargument. Kunst ist das, was du nicht verstehst, ich schon. Deswegen musst du mir zuhören oder mich bezahlen, damit ich sage, was Kunst ist. Davon lebt die ganze Branche der Kunstkritiker und der Kunstlehrer und so, die halt klar machen, ich kenne den Weg und das mit den Bidets, das geht nicht mehr. Also Kunst ist etwas, ein ganz besonderer Pfad, den man gehen kann, aber man braucht die entsprechende Ausbildung und am Ende steht man und kann Kunst erzeugen. People always make the mistake of thinking art is created for them, but really art is a private language for sophisticates to congratulate themselves on their superiority to the rest of the world. As my artist statement explains, my work is utterly incomprehensible and therefore full of deep significance. You misspelled Weltanschauung. A good artist's statement says more than his art ever does. Da malt er jetzt mal auf der Straße und macht keine Schneemänner. Aber diese Vorstellung, dass Kunst erst dann entsteht, wenn es eben den größten Teil der Welt ratlos zurücklässt, das ist wieder dieses fraglos bedeutend, dessen Sinn sich nicht erschließt, bedarf aber auch einiger, die sich das schon erschließt, die dann halt darüber sinnieren können, was jetzt die wahre Aussage dieses Werkes ist und qua was eigentlich Autorität oder qua Status das letzte Wort haben, das ist Kunst, das nicht. Das kriegt 8 Punkte, das kriegt 6 Punkte, deswegen ist das besser. Das ist so eine Variante von, es gibt eine auserlesene Gruppe, die einen privilegierteren Zugang hat. Ein schönes Beispiel ist The Chinese Room, Dear Esther von A Chinese Room. Eines der ersten Spiele, die, also Sie werden es sehen, also die visuell, audiovisuell unglaublich beeindruckend sind, die einen ratlos zurücklassen, man dieses Gefühl hat, hier passiert etwas, was ich nicht verstehe, aber wo sich die Community geeinigt hat, das wird dann wohl Kunst sein. Denn irgendwie, irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Es gibt sicherlich Leute, die das verstehen. Ich zeige Ihnen, woran das liegt. Also Sie fangen hier, play this chapter. Yes. Und das ist deswegen auch... Achso. So, jetzt muss ich immer dunkel machen. Ich muss dir mal kurz das Licht rauchen. Also es fühlt sich jetzt erstmal an wie so ein vielleicht so ein Survival-Horror-Spiel und man erwartet als Spieler auch, jetzt springt mich gleich irgendwas an. War eine Möwe. Nichts von dem wird passieren. Also es ist, heute sagt man Exploration-Game, es ist auch so abwertend, Walking Simulator. Sie ahnen irgendwann, sie müssen zu diesem Leuchtturm, der da hinten so am Horizont aufscheint. Was aber dieses Spiel so besonders macht, ist diese Ausschnitte, Textausschnitte, die sie dann immer mal vorgelesen bekommen und die sie vermutlich eben schon nicht gehört. Also sie haben die gehört, aber sie haben nicht zugehört, weil sie sie nicht verstehen. Die machen auch irgendwie keinen Sinn. Aber man hat das Gefühl, da sollte... Sie machen halt keinen Sinn, aber sie bedeuten vielleicht was. Müssen wir mal gucken, ob wir... Gleich geht es nämlich hier weiter. So, und ansonsten haben sie einfach eine wunderbare Umgebung. So, haben Sie irgendwas verstanden? Nein. Das ist auch nicht mehr der gleiche Text, der vorgelesen wird. Das ist irgendwie so eine Briefreihe an die Esther. Dear Esther heißt ja das Spiel. Aber man weiß weder, wer man selber ist, noch wer der Autor dieser Zeilen sind, ob das derselbe ist, ob wir das sind. Wir wissen auch nicht, wer Esther ist. Und das Interessante ist, da man nie hinhört so richtig, oder irgendwann hört man halt weg, wenn man das versucht, wird es auch nie so richtig klar. Und jetzt haben sie halt die Wahl, was ist das? Ist das ein Spiel? Nein, sagen halt die Kritiker, es ist gar kein Spiel, es gibt keine Verlustbedingungen, ich habe keine Spielmechaniken und ich habe auch nichts zu tun, ich kann nur rumlaufen. Sie haben diese Zwischentexte, die sich nicht so richtig in die Narration einfügen. Das Spiel hat ja sonst auch keine. Also es ist so, man läuft halt durch diese Insel und dann, wir machen mal Schluss, und dann bleibt ihnen gar nicht mehr viel. Was ist das für ein Spiel? Wollen wir es überhaupt Spiel nennen, ist die erste Frage. Und wenn ja, weil es über Steam verkauft wird und halt mit der Unreal Engine gebaut ist, dann würde ich sagen, es ist ein Spiel. Was ist es dann für ein Spiel? Und dann wurde es halt ganz schnell 2012, dann ist es wohl ein Kunstspiel. Wir verstehen es nicht, deswegen ist es Kunst. Irgendjemand wird schon verstehen, um was es hier geht. Das ist dieser elitäre Ansatz, dass es sich irgendjemandem schon erschließen wird. Das sind die anderen, man selber ist meistens nicht dabei. Und ich kenne auch niemanden, der dieses Spiel sich erschlossen hat. Es wird immer hoch gehandelt, aber es gibt keine Interpretation wie bei anderen Spielen, wo es dann halt Versuche gibt, rauszufinden, was damit wohl gemeint sein kann. Sodass Dear Esther tatsächlich so ein sehr autistisches Spiel geworden ist, was nur zu sich selbst spricht. Man entdeckt jede Menge Zeichen in diesem Spiel, die man nicht deuten kann. Es gibt aber auch keinen Hinweis, wie man sie deuten kann. Und man geht raus und es bleibt dieses Gefühl, man ist gerade irgendwo durchgelaufen, was sich eigentlich erschließt. Das ist also ein schweres Werk. Es gibt ja das Schwere in der Kunst. Ich würde immer gerne eine Bachelor- oder eine Masterarbeit dazu vergeben. Was ist eigentlich das schwere Spiel? Es gibt ja schwere Musik, schweres Theater, schwere Literatur. Das Schwere gibt es. Was ist eigentlich im Computerspiel das Schwere? Schwere Werke. Die Esther wäre schwer, weil wir es so interpretationsreich haben. Aber es gibt natürlich noch ganz andere schwere Werke. Das wäre jetzt zum Beispiel diese From Software, Dinge wie Dark Souls, Demon Souls und was ergibt. Die sind schwer, einfach weil sie spielerisch schwer sind. Das ist das eine. Aber es entzündet sich ja gerade an Dark Souls, hat sich ja die Frage entzündet, ist das nicht auch Kunst? Einerseits ist es schwer rezipierbar. Sie brauchen einfach viel Übung und eine hohe Virtuosität, Gaming Literacy, um dieses Spiel überhaupt spielen zu können. Es ist nicht so wie eine Wagner-Oper, da können Sie sich zwar reinsetzen, aber Sie verstehen dann nichts, wenn Sie noch nie in der Oper waren und die ganzen Codes nicht kennen, die auf der Bühne stattfinden. Und so ist es auch in Dark Souls. Sie kommen dann vielleicht nur 10 Minuten weit, weil Sie dann immer von dem ersten Zwischenboss erledigt werden. So dass ich hier schon so eine Elite bilde, die sagt, aha, das ist schon deswegen so großartig, weil ihr Sucker das alles nicht könnt. Geht gut. Das ist schon, also für viele ist das so schon, also allein deswegen erhebt es das Werk, weil es eben so viele in die Knie zwingt, die sagen, nee, nach 10 Stunden habe ich dann aufgegeben und ich bin nicht weitergekommen. Ich aber habe es durchgespielt 3-mal und auf einem Tanzbrett, auf einer Tanzmatte. Also da geht ja viel Elitenbewusstsein geht in dieses Spiel rein. Aber darüber hinaus ja dann auch die Art und Weise, wie dort die Narration präsentiert wird. Also wie die Spielmechanik sich enthüllt und wie die Welt sich selber verbirgt und enthüllt, hat durchaus was Künstlerisches, nämlich was Verbergendes, was dann erstmal wieder freigelegt werden kann, aber nicht muss. Man kann es so als reines Action-RPG durchspielen oder als Entdeckung einer Welt und je genauer man hinschaut, desto mehr sieht man auch. Also es gibt auch werkimmanente Gründe, die darauf hinweisen, dass wir es vielleicht mit einem Kunstwerk zu tun haben, was einfach nur besonders schwer zu rezipieren ist, was aber ja bei Kunstwerken schon fast dazugehört. Ein Kunstwerk, was sich jedem erschließt, macht ja keinen Spaß. Also Kunst ist ja dann erst spannend, wenn es eine Mehrheit gibt, die sagt, damit kann ich ja gar nichts anfangen und eine Minderheit sich dadurch auch sozial aufgewertet fühlt, dass sie sagen, nee, also ja, da muss man natürlich so ein bisschen schon und ich kenne mich da aus und jetzt sage ich dir mal, wie das aussieht. Und das ist, glaube ich, kommt in Dark Souls ganz gut zusammen, was es auch zu einem Kunstspiel machen würde, aber anders als sowas wie Dear Esther, was ja eher auf der audiovisuellen Schwere und Interpretationsoffenheit basiert. Hier geht es um ganz andere Schwierigkeiten. So, also damit können wir arbeiten. Auch unter dem Kriterium finden wir Spiele, die als Kunst durchgehen, aber die Diskussion ist halt nicht so ganz klar. Dann hätten wir andere Spiele wie andere Kriterien wie den Historizismus. Ein Kunstwerk hat Bezug zur Kunstgeschichte. Also es muss sich in irgendeiner Form in die Geschichte der Kunst einbetten. Nicht jeder Fleck auf der Wand ist Kunst, aber wenn jemand das als Interpretation der Farbfreiheit im 19. Jahrhundert und des Pointillismus und entsprechend auch den Diskurs drumherum aufbaut, das Konzept so schreibt, dann plötzlich wird es Kunst, weil er sich ja kritisch mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt. Hey, look at me, Newt descending a staircase. Nobody understands art. Wenn Sie das jetzt auch nicht verstehen, dann muss ich Sie auf Newt descending a staircase und ich hoffe, dass wir nicht zu viele schwierige Bilder sehen. Hier, das ist ebenfalls von Duchamp. Das berühmte Bild aus seiner kubistischen Phase, eine kritische Auseinandersetzung mit dem neuen Medium Film. Film, der Zeit auf Bild bannen kann und gerade in der Mehrfachbelichtung oder in der Dauerbelichtung es schafft, sowas wie Bewegung in einem Bild festzuhalten. Und dann sagte er sich damals als Maler, das müsste doch auch mit dem Gemälde gehen und malt kubistisch, wie man es damals machte. Also es geht ja nur noch um die Form des Körpers, nicht um den Körper, sondern um die Zusammensetzung aus einfachen geometrischen Objekten. Und malte halt dieses Bild und nannte es Newt Descending a Staircase. So, also der Nackte, der die Treppe runtergeht. Und das wiederum wird hier von Calvin zitiert, der frisch aus der Dusche kommt, was die Mutter nur begrenzt beeindruckt und ihn wieder in die Badewanne zurückpackt. So, und das wäre der künstlerische Aspekt. Kunst hat Bezug zur Kunstgeschichte. Also wir haben natürlich auch Spiele, die den Bezug zur Kunstgeschichte aufmachen. Zum Beispiel Ico. Ico, was schon den Namen von Chirico hat, dem surrealistischen italienischen Künstler, der diese merkwürdigen Landschaften malt mit den langen Schatten und so diese typischen toskanischen Gebäude. Und das zumindest in dem Coverart von Ico sieht man sehr deutlich die Inspiration, aber auch im Spiel selber haben sich das Team Ico zumindest in der Architektur teilweise von Chirico inspirieren lassen. Es gibt aber ein anderes Spiel, was ich Ihnen mal mitgebracht habe, was auch schon so heißt, Surrealista, Powered by Unity. Das ist jetzt noch nicht die Kunst. Wobei, die spricht man gerade, gibt es hier Italiener unter Ihnen? Die spricht man nicht Chirico, sondern Chiricho oder wie man ihn ausspricht, ich weiß es nicht. Also Sie sind hier schon am Anfang in einem Museum activate the checker on the floor. Und Sie können hier in die Gemälde reingehen. Also Sie schauen sich das an. Da gibt es mehrere so Spiele oder Exploration Games, die sich mit Kunst beschäftigen, indem Sie sagen, das ist eine Möglichkeit, wie wir Werke Spielern zugänglich machen, indem wir ein Museum bauen. Das ist ein ganz eigenes Subgenre geworden. Und jetzt können Sie sich Ihr Lieblingswerk aussuchen. Dann nehmen wir mal das hier und gehen hier mal rein. Und dann durchschreiten wir den Raum. Da gibt es noch ein paar Eckdaten dazu. Zu der Piazza d'Italia. Und schon sind wir drin. Und jetzt müssen wir den Checker finden, um wieder rauszukommen. So, also es ist tatsächlich auch so ein Exploration-Game, aber es macht diese Räume, die dort gemalt werden, zugänglich. Und natürlich muss sich der Game-Designer auch überlegen, okay, wie sieht es eigentlich hinter diesem Haus aus? Also das musste ja der Künstler nie machen. Aber der erfindet hier ganz neue Möglichkeiten, diese surrealen Räume auch wirklich begehbar zu machen. So, und damit ist es ein ganz klares Spiel, was sich natürlich an der Kunstgeschichte orientiert. Und schon bin ich wieder draußen. Das wird natürlich nach hinten, ist ja hier Level, das heißt ja, je weiter ich nach hinten gehe, desto schwieriger wird es dann. Und das macht es zu einem Kunstspiel, weil es sich mit Kunst beschäftigt. Ansonsten passiert ja nicht viel. Also es wird hinterher, gibt es dann so Elemente von Plattform-Puzzlern, weil sie diese Checkerboards halt nicht so einfach finden und dann müssen sie irgendwas aktivieren und Leitern hochgehen, die immer langsamer werden. Also da gibt es dann so ein paar verschiedene Spielmechaniken, die ihnen das Leben dann auch schwerer machen. Aber zunächst mal ist es ein interaktives Werk. Da wollen wir natürlich mal schnell rein. Ein Museum in einem Museum. Jetzt können wir uns auch diese beiden Figuren anschauen, die da so auf dem Platz stehen. Was auch immer da gerade passiert ist, kann man nicht drum herum. Gut, also wir verlassen mal dieses Museum und gehen hier raus. So, das wäre bei Ico, wenn Sie Ico spielen, Ico selber gilt auch als Kunstspiel, aber gar nicht so sehr wegen der Anspielung auf die Kunstgeschichte, sondern mehr wegen der Spielmechanik und den, also Sie fühlen sich an dieser Architektur ziemlich verlassen und dieser Notwendigkeit, Jora da mit sich zu führen und dass Sie tatsächlich mit einer virtuellen Spielfigur sowas wie eine parasoziale Beziehung eingehen, was dann dazu führt, dass The Shadow of the Colossus, das zweite Werk dieses Teams, ebenfalls, also es führte nicht dazu, es wurde mit großem Interesse gespielt und wurde ebenfalls als Kunst deklariert und jetzt kommt ja The Guardian raus im Oktober nach vielen Jahren Entwicklungszeit und wir hoffen alle, dass es die gleiche Atmosphäre und die gleiche Qualität hat wie die letzten Spiele, weil das tatsächlich Werke sind. Wenn Sie mal jemandem, der noch nie Computerspiele gespielt hat, ein Werk zeigen wollen, ist das sicherlich einer der Kandidaten, weil es eine ganz eigene Atmosphäre hat, die man durchaus auch als ästhetischen Kunstgenuss beschreiben kann. Anderes Spiel, so wenn Sie Piet Mondrian, der eignet sich besonders gut als Computerspieladaption. Mondrianism wäre so ein Spiel, wo Sie versuchen müssen, die Farben richtig zu sortieren, oder Pac Mondrian, wo Sie auf den Linien, also Sie kennen ja Piet Mondrian, der solche, vielleicht soll ich Ihnen die nochmal kurz zeigen, wenn Sie ihn nicht kennen. Der eben immer solche rechteckigen Flächen gemalt hat, die dann in Gelb, Rot und Blau, Schwarz und Weiß eingefärbt sind. Und manche haben gesagt, das liegt daran, dass er Holländer ist, und das sind eigentlich diese Krachten, in denen die Schiffe fahren können, aber es war aus seiner Konzeption zumindest heraus eine Studie von geometrischen Formen und Farben und wie die zusammenspielen und welche Wirkung das auf den Betrachter hat. Im Grunde genommen reine Kompositionsstudien. Und das können Sie aber benutzen als Mondrian Spiele. Da gibt es halt jede Menge Mondrianism und so. Kann ich mal gucken. Das ist ein Plattform. Nein, das ist ein Puzzle-Game, kein Plattform-Puzzle, ein Puzzler. Mal gucken, ob wir es. Aber wahrscheinlich braucht der Flash. Nein. Genau, ich kann hier rüber und muss hier hin, habe ich gewonnen. Der kann aber nur runter. Und jetzt habe ich verloren. Nein, ich muss mal gucken. Hier, nee, ich kann hier wieder hoch. Jetzt kann ich hier hoch, jetzt kann ich hier wieder runter. Jetzt kann ich hier wieder hoch. Ich kann immer nur hoch und runter, muss aber clever sein. Und der kann nur seitlich gehen. Der hat schon verloren. Ah, der kann nur schräg gehen. Ah, Diagonale. Jetzt muss ich sehen, wie ich da reinkomme über die Diagonale. Auch nicht schlecht. Ach so, jetzt habe ich den. Jetzt muss ich da irgendwie durch. Das nix. Verloren. Es gibt keinen Nachbarpunkt, wo ich hin kann. Jetzt habe ich mich in die Sackgasse mal gedreht. Okay, ich wollte es ja eh nur zeigen. Also das ist ja Mondrianism oder Pat Mondrian, das sind solche Spiele, die sich mit dem Werk von Pete Mondrian beschäftigen und allerliebst, das können Sie jetzt mal aufmachen, Sie, die alle Computer offen haben, jacksonpollock.org. Auch hier gilt natürlich erstmal Jackson Pollock. Wer war Pollock? Das war dieser Drip Art Painter, Action Painter, der etwas gemacht hat, was nur er machen konnte. Also, was nur er gemacht hat, vielleicht sollte man hier Jackson Pollocks Werke. Der hat Farbbeutel genommen, die aufgeschnitten und über seine Leinwände fahren lassen. Und dann haben die halt Farbe drauf tupfen lassen und das sieht dann so aus. Drip Art hieß das. Das funktioniert. Das kann jeder machen, aber wie Picasso mal so schön sagte, als ihm jemand vorwarf, aber sowas Sie malen, das kann ich doch jetzt auch. Ja, aber erst nachdem ich es gemacht habe. Und so gilt es auch. Niemand ist vorher auf die Idee gekommen, das zu tun. Und das gibt ihm eine ganz besondere Anmutung. Und wenn ein Künstler es schafft, dass mit seinem Namen eine bestimmte ästhetische Anmutung verbunden ist, also so ein Stil, dann hat er es einfach geschafft, dann hat er einen Markennamen. Und hier ist das halt auch so. Jetzt kann ich hier drüber malen. Und sobald ich klicke, ändert sich die Farbe. Je länger ich irgendwo bleibe, desto größer sind die Flecken. Und im Laufe der Zeit entsteht hier ein Werk, was von der Anmutung her halt aussieht wie Jackson Pollocks Werke. Und nichts, also es ist ja nicht mal ein Spiel. Also die Frage ist halt mehr so eine Interactive Experience. Das stellt sich bei Kunstspielen immer, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Computerspiel, Interactive Experience, Not Game, Walking Simulator, Exploration Game etc. Das ist nicht geklärt bis heute. Und da gibt es halt die Core Gamer Community, die sagt, Spiele muss man verlieren können oder gewinnen können, ansonsten ist es kein Spiel. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Spiele reicht, wenn man sie produziert wie ein anderes Computerspiel, dann ist es ein Spiel. Und also es ist eine Diskussion, die mit der Kunstdiskussion verwandt ist, weil es mehrere Kriterien gibt, die sich gegenseitig ausschließen und je nach Kriterium ist das eine ein Spiel oder nicht. Der Vorteil ist, man muss dazu sagen, im deutschen Spiel ist was anderes als das englische Game. Game ist viel stärker auf eben regelbasierte Spielen und dann haben wir ja noch Play und Toy und Gamble. Das ist alles im deutschen Spiel, sodass ich hier ja diesen spielerischen Umgang mit dem System habe. Das würde man durchaus noch als Spiel, so wie das Spiel des Windes in den Zweigen bezeichnen können. Im Amerikanischen aber nicht unbedingt als Game. Das wäre dann eher Play, also das Spielerische. Deswegen ist das eine Diskussion, die wird nach Europa importiert oder gerade nach Deutschland importiert, ist hier aber deutlich entschärfter. Auch einer der Gründe, warum wir unseren Master Computerspielwissenschaften und nicht Videogame Science oder so genannt haben, weil es gar nicht nur um Games geht, sondern um dieses viel größere den viel größeren Bereich der Spiele. So, dann haben Sie ein schönes Spiel über den Kunstbetrieb. The Art Game heißt es. Was deswegen schön ist, weil es die, also es beschäftigt sich mit der Frage, was ist Kunst? Und beantwortet sie auf seine ganz eigene Art. Das ist nämlich, also sie müssen hier Kunstwerke machen. Ich meine, es ist ein New Game. So, und jetzt. Hi, sisters. It's great to have you in our new show at MoMA. I think your paintings are really going to stand out. Give me a call when you've made some candidate paintings and I'll come over and take a look. So, jetzt werden Sie Künstler. Wie machen Sie Kunst? Jetzt können Sie durch Ihr Atelier laufen und irgendwann stellen Sie sich an Ihre Leinwand und machen Kunst. Und jetzt ist die Frage, wie macht das Spiel das? Müssen Sie jetzt malen? Nein, gar nicht. Sie müssen Snake spielen. Und wenn Sie verlieren, Sie müssen auch nicht bis zum Ende spielen. Sie können auch sagen, an dieser Stelle reicht mir das, jetzt habe ich einen Berg geschaffen. Das können Sie jetzt titeln und das kann ich jetzt undefined moment nennen. Moment Number one, number, wo kann ich nicht? 12. Hm? Keep working, das kommt jetzt in meine Ausstellung. Und jetzt kann ich noch eins machen. In dem Level, also das ist jetzt hier, wird das immer über Snake gemacht, über eine ganz simple Spielmechanik. Und irgendwann sind sie dann fertig und können anrufen und sagen, also ich glaube, sie müssen so 4 oder 5 Gemälde gemacht haben. Und die äußern sich jetzt dazu. This is why we wanted you to the show. Here is what I want to the show. Genau, das will ich haben. The jaws, the eye, the medium, somehow you just can't look away. So forceful. Perfect, it's a great work. It's going to be great in the show. Call when you have something new to see. Jetzt geht das halt immer so weiter. Und irgendwann kriegen sie eine Ausstellung und dann sehen sie in dieser Ausstellung, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier beliebig lange mal gucken, wir können ja mal schnell größere Mengen Kunst produzieren. Eins noch, eins gönnen Sie mir noch. Und in den späteren Leveln haben Sie dann andere Spielmechaniken, mit denen Sie das hinkriegen. Jetzt müssen wir den Kurator wieder anrufen. Das ist ja, also, haben wir schon, die Hauptforstform. Ich habe mehr hier. Was soll denn das? Jetzt reicht's aber mal. Ah, 4 von 4. Genau. To view works and up down to end the selected option. Exit. Ich weiß aber nicht, wie viel ich machen muss. Some punch here. I think we are going to do this work we've already tried to do. Ja, jetzt bauen wir also eine Show drumherum. Jetzt sind wir fertig. Und jetzt stelle ich aus. Und jetzt kann ich Leuten zuhören, die meine Werke sich anschauen. Okay. Und jetzt steht so ein bisschen im Kontext. I heard the bookshop here is terrific. Deswegen ist der im Museum. Kein Wunder. Ach so, das ist das nächste. Das ist übrigens ein anderes Werk. Das haben dann andere gemacht. Mit einer anderen Spielmechanik. Das sind dann Skulpturen. Und hier auch. To be showing alongside you, I apologize to overwhelmed. So, also das, so funktioniert der Kunstbetrieb. Sie produzieren Kunst und anschließend werden die halt ausgestellt alongside others. So. Gut, also das ist ein Spiel über den Kunstbetrieb. Und das führt uns dann direkt zur Institutionstheorie. Kunst ist nämlich demnach, was der Kunstbetrieb dazu erklärt. Und das ist jetzt, erstmal wirkt es so ein bisschen unanständig als Argument, Kunst als das zu nehmen, was irgendwie im Museum hängt, ist aber von allen Kriterien, die wir bislang haben, das Objektivste. Wie entscheiden Sie, ob ein Werk ein Kunstwerk ist? Wir haben festgestellt, Ihre Meinung ist unerheblich. Die Meinung von irgendwelchen elitären Gruppen ist unerheblich. Denn wer erklärt eigentlich diese Gruppen zur Elite, außer sie sich selber? Die Suche nach Essenz im Werk ist nicht rauszufinden. Die Suche nach der Bedeutung ist nicht klar, ab wann ist eigentlich ein Werk, was etwas sagt, ein Kunstwerk? Und warum sind bestimmte Werke keine Kunstwerke? Und auch wenn sie was zu sagen haben. Also wir haben bei jedem Kriterium haben wir einen Grund zu sagen, nee, das ist kein Kunstwerk. Oder es werden Dinge zu Kunstwerken erklärt, die da irgendwie nicht hingehören, die fühlen sich nicht richtig an. Und was machen wir mit Duchamp's Bidet, was irgendwie überhaupt kein kunsthandwerkliches Meisterstück ist, wo nicht klar ist, was es aussagt, all das. Aber wir können sagen, das Bidet ist deswegen Kunst, weil es ausgestellt wurde und wird. Weil der Kunstbetrieb bis heute sagt, das ist Kunst. Und das ist, so komisch es klingt, objektiv. Sie können an jedem Werk feststellen, ob es Kunst ist oder nicht, indem Sie sich fragen, wo im Kunstbetrieb taucht es auf. Und da gibt es Zentren. Es gibt das Metropolitan Museum of Modern Art, das ist ein Tempel der Kunst. Oder in Deutschland die Pinakothek. Was da hängt, ist also kulturrelevante Kunst, der Louvre in Frankreich. Und dann gibt es so randständigere wie die BAT-Galerie am Campus, die immer mal vom Audimax hängt. Das ist auch noch Kunst, aber deutlich weniger. Oder irgendein Sparkassenfoyer, wo dann lokale Hobbymaler ausstellen dürfen. Das ist schon mal ganz gut, wenn man da reinkommt. Da kommt ja auch nicht jeder rein. Aber es ist weniger als in ein Museum und noch weniger als in ein renommiertes Museum. Oder eine Galerie. Oder ein Auktionshaus. Oder besprochen werden in einer renommierten Kunstzeitschrift. Also der Kunstbetrieb ist das Objektivkriterium, nachdem wir Werke zu Kunst erklären. Und hier sehen Sie, Calvin und Hobbes haben es auch geschafft. Die haben ihren Platz in einem Museum gefunden und damit ist Calvin und Hobbes per se Kunst. Nicht nur, was da drin verhandelt wird, sondern wie es verhandelt wird. Und jetzt gucken wir uns das bei Spielen an. Gibt es natürlich auch. Und insbesondere der große, das war ja 2012, als das Metropolitan Museum of Modern Art erklärte, sie kaufen jetzt 14 Computerspiele für die permanente Sammlung. Wo nicht so ganz klar ist, was sie da eigentlich gekauft haben. Also niemand kauft den Quellcode von EVE Online. Aber sie haben was gekauft. Interessanterweise gesagt, das ging nicht um die Spiele, sondern es geht um die Designabteilung. Es geht um die besondere Darstellung von Raum und Räumlichkeit und den Umgang mit Flächen und Formen. Haben aber ausgewählt, also das sind extrem, das ist eine extrem kluge Auswahl, finde ich. Also Pac-Man als frühen das Labyrinthspiel, Portal, EVE Online, Dwarf Fortress als prozedurales Spiel, Flow, was sich mit dem Phänomen des Flows auch beschäftigt, Tetris, Myst, SimCity 2000 und Cannabalt als den ersten Endless Runner. Also Cannabalt hat so diese, wie heißt die, Temple Runs und wie sie alle heißen, dieser Welt hervorgebracht, Subway Surfer hervorgebracht. So, und das sind jetzt so eine kleine Auswahl. Die haben inzwischen auch noch ein paar dazugelegt. Und was sie gleichzeitig so im Vorübergehen gemacht haben, war die Erklärung, Computerspiele sind damit Kunst, Punkt. Denn sie sind im Museum. Es kann niemand mehr sagen, dass Computerspiele keine Kunst seien, weil sie neben anderen Werken ausgestellt werden. Es war auch nicht die einzige Ausstellung. Hier sehen Sie The Art of Video Games, eine viel größere Ausstellung in England. Gibt es dann auch einen entsprechenden Katalog, den sehen Sie da oben. Und auch hier gilt, allmählich werden Computerspiele kunstfähig, weil sie in der Kunstinstitution angekommen sind. Wir haben ja hier vor ein paar Wochen die Ausstellung gemacht, Videogame Screenshots, diese Videogame Tourism. Wir sind hier jetzt nicht Teil der Kunst, des Kunstbetriebs, aber nichtsdestotrotz gab es ein Auswahlverfahren, da haben sich dann eine renommierte Jury von Dozenten zusammengesetzt und entschieden, welche der eingereichten Bilder aufgenommen werden. Also wenn sie da ausgestellt wurden, ist das schon mehr wert, als wenn sie einfach irgendwo ein Bild hinhängen von sich, weil es ein Selektionskriterium gab. Und wir selber bilden ja auch keine Künstler aus, so in den Studiengängen, aber nichtsdestotrotz, wir bilden sie immerhin dazu aus, dass sie sich in Werken ausdrücken können. Das geht in Richtung Kunstbetrieb, ohne dass wir hier selber Medienkünstler sind. So, insofern werden auch die Werke, die sie hier hervorbringen, ob das jetzt Filme, Audioproduktionen oder Computerspiele sind, die haben da so einen künstlerischen Anspruch, weil sie Teil des Ausbildungsbetriebs der Kultur- und Kreativwirtschaft sind. Klar, wenn sie jetzt an eine Kunsthochschule gingen, dann wäre sie am Ende Künstler, zertifiziert. Was sagt man, wenn ich in die Ecke spucke, dann ist das Kunst, ich bin Künstler. Also es ist dann können Sie einfach Sie als Künstler erklären, dass das, was Sie machen, jetzt Kunst ist. Das ist auch ein Teil der Ausbildung, dass Sie genügend Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, das, was ich hier mache, ist Kunst. Das machen wir nicht. Wir bringen Ihnen ja nicht bei, wie Sie Künstler werden, sondern eher, wie Sie handwerklich bestimmte Produktionsabläufe beherrschen, damit Sie sie natürlich in künstlerischen Kontexten einsetzen. Und das gilt bei Computerspielen auch. Und wenn Sie es schaffen, mal in irgendein Museum das einzubringen, dann wird Ihr Werk vielleicht zum Kunstwerk. So wie unser, wir haben ja auch so ein Werk im List-Museum. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, oder? Piano Legends. Ups.
Liszt-Museum.
In Bayreuth können Sie besuchen. Im Museum. Also wir haben ein Spiel ins Museum gebracht, allerdings eher so als Exponat. Also nicht das Spiel wird ausgestellt, sondern die Musik von Franz Liszt im Stile von Guitar Hero. Ja, Sie müssen ja die richtigen Tasten drücken und dann hören Sie im Kopfhörer halt was, irgendwelche Etüden von Liszt. Aber es hat alle Mechanismen, Sie können es gegeneinander spielen, es gibt Punkte, es gibt Ratings, es gibt einen Highscore, es gibt einen Controller, also es ist alle Merkmale eines Computerspiels sind vorhanden. Und es steht im Museum und ist damit irgendwie Teil des Kunstbetriebs geworden. So, ein anderer Ansatz ist die ökonomische Theorie. Kunst ist das, was auf dem Kunstmarkt hohe Preise erzielt. Das ist ein anderer Ansatz. Also es muss schon in den Kunstbetrieb rein, aber die bessere Kunst ist die, die teuer verkauft wird. Das erfahren Sie immer, wenn dann für 180 Millionen irgendein Werk von Jeff Koons oder so ersteigert wird und man sich fragt, ob er oder Roger Bacon jetzt der teuerste Künstler, oder Van Gogh oder Picasso, der teuerste Künstler aller Zeiten und damit auch irgendwie der beste Künstler aller Zeiten ist. Und diese Verquickung von Kunstmarkt und ökonomischem Markt, die ja eigentlich im Selbstverständnis der Künstler strikt voneinander getrennt ist. Van Gogh ist ja, wie Sie wissen, gestorben, ohne ein einziges Werk verkauft zu haben. Und es gilt bis heute als eigentlich als Auszeichnung, wenn Sie im Kunstbetrieb anerkannt sind, aber die Masse der geldhabenden Kunstbanausen Sie einfach noch nicht erkannt hat. Das ist lange Zeit zumindest galt es als Zeichen des authentischen Künstlers, dass ihm auch das Ökonomische egal war und jemand, der für den Markt produziert, der sich verkauft, es hat da eben auch dieses Anbiederung an die Masse, da müssen sie sinnvoll sein, damit die Leute auch zufrieden sind. Und so. Das galt lange Zeit als nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Nichtsdestotrotz guckt die Weltöffentlichkeit und auch die Kunstwelt immer darauf, was bei Sotheby's gerade zu welchem Wert verkauft wird. Look at that kid snowman. What a pathetic cliché. Am I supposed to identify with this complicated moron and his shovel? This snowman says nothing about the human condition. Is this all the kid has to say about contemporary suburban life? The soulless banality of this snowman is a sad comment on today's art world. Now come look at my snowman. It calls the torment of existence weighed against the horror of non-being. As he melts, the sculpture will become even more poignant. I admire your willingness to put artistic integrity before marketability. Und dann geht er halt hin und baut auch so einen Marketability Snowman. Ja, weil natürlich so ein Künstler auch von irgendwas leben muss. Und wenn er immer die Torment of Existence weighted against the horror of non-being baut, kann es durchaus sein, dass er keine Abnehmer findet. Und das ist genau das Dilemma, in dem sich Künstler befinden. Einerseits ihre Miete zu zahlen und andererseits ihre künstlerische Integrität zu wahren. Das werden Sie noch früh genug merken, wenn Sie in Ihre Abschluss- und Semesterprojekte einsteigen und sich fragen, was für einen Film drehe ich, was für ein Spiel mache ich? Will ich massenmarkttauglich, dass es sich gut verkauft oder dass viele Leute sagen, hey, toller Film? Oder habe ich was zu sagen und will mich irgendwie ausdrücken, aber vielleicht die Leute sprachlos zurücklassen? Ungefähr auf dieser Ebene werden Sie den Konflikt erleben. Und so ist halt auch die Frage, was ist eigentlich dann auf dem Kunstmarkt oder auf dem Markt des jeweiligen Mediums das Angesagte? Ja, und bei Computerspielen haben wir ja GTA 5, Best-Selling Action-Adventure Video Game in 24 Hours, Best-Selling Video Game in 24 Hours, Fastest Entertainment Property to Gross 1 Billion, Fastest Video Game to Gross 1 Billion, also eine Milliarde, Highest Grossing Video Game und so weiter. Also diese ganzen Rekorde, die es aufgestellt hat, die Sie hier auch nochmal sehen, im Gegensatz zu Filmen wie Avatar, Harry Potter, The Avengers, Iron Man, also so die anderen großen Kunstwerke der Unterhaltungsindustrie, von 0 auf 1 Milliarde in 3 Tagen. Und auch der Produktionswert, das wird bei GTA 5 gerne genannt, auch wenn man so klar machen will, hey, Computerspiele sind jetzt echt Kunst, guck mal, wie teuer die inzwischen sind oder wie viel Geld die inzwischen machen. Das ist eine Sprache, bestimmte Gruppen von Menschen verstehen das. Und sagen, alles klar, ja, der Marktwert, das sehe ich ein, Computerspiele, auch E-Sport. E-Sport ist jetzt endlich Sport. Warum? Weil E-Sportler 15 Millionen Dollar Preisgeld kriegen. Das adelt diese Tätigkeit jetzt dann doch, muss man ernst nehmen, ein NBA-Spieler kriegt weniger, wenn er gewinnt. Das sind einfach mehr Spieler bei den Preisgeldern. Das ist so ein Argument, was dann aus einer ganz merkwürdigen Ecke kommt. Häufig, man will die Ernsthaftigkeit eines Vorgehens oder so die Seriosität einer Ausdrucksform klar machen, indem man sagt, guck mal, wie viele Leute das kaufen oder wie viel Geld man damit machen kann. Und dann wird es auch ernster genommen und das werden wir als Argument noch sehen, wenn es um Kulturgüter geht. Das war genau das Gleiche. Das gleiche Argument. Einerseits, oh yeah, die fine, well adjusted. Die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit gehören zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Die Kunstfreiheit ist nicht an die Qualität des Werkes gebunden. Kunstfreiheit gilt auch für Computerspiele. Das war die Volte, die Olaf Zimmermann geschlagen hat aus dem Deutschen Kulturrat, als klar war, Computerspiele überflügeln die Kinokasseneinnahmen. Und inzwischen ja also Musik und Filmindustrie zusammen und auch die Sekundärverwertung. Also wir sind jetzt bei 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz weltweit bei Computerspielen. Und Filme sind so bei 33, 34 Milliarden. So, das wurde dann so um 2004 zum ersten Mal durch die Presse getragen und um 2006 und 2007 war es dann überall klar, Computerspiele sind einfach ein Marktwert. Arbeitsplätze, Entwicklung, internationale Wettbewerbsfähigkeit, das waren so Kriterien, die eine Rolle spielten. Also entschloss man sich, okay, wir machen das zu einem Kulturgut, Computerspiele. Es war ein ökonomischer Grund, weil man damit so eine Industrie fördern wollte, die sonst Schwierigkeiten hätte, zum Beispiel Förderungen zu bekommen. Jetzt hatten die aber, also diese ganzen Politiker, ja gar keine Ahnung von dem Medium und waren noch so die Counter-Strike- und Killerspiel-Debatten, die waren ja gleichzeitig. Dass es ja genau dieses Medium ist, was unschuldige Jugendliche in armer gelaufene Verbrecher verwandelt. Und dann war die Argumentation, okay, man muss es ja nicht gut finden, das ist ein Kulturgut, das ist auch Computerspiel, auch der größte Dreck ist ein Kulturgut, wenn man damit so viel Geld machen kann. Und so kam dann die Einberufung des Deutschen Computerspielpreises 2009, gewürdigt wurde das Schwarze Auge Drakensang und man bemühte sich bei diesem Preis kulturell wertvolle Spiele auszuzeichnen, später wurde das dann pädagogisch wertvoll und jedes Jahr ist sich dieses Gremium nicht ganz einig, was eigentlich ausgezeichnet werden darf und was nicht. Inzwischen sind sie sehr mainstreamig geworden, also auch international guckt man nicht mehr auf das Pädagogische, auch Shooter wurden, es gab mal Crysis 2, hat den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, woraufhin genügend Politiker aufgestanden sind und gesagt haben, wenn hier Killerspiele ausgezeichnet werden, müsste man nochmal diesen Preis überdenken und daraufhin hat er das Ministerium gewechselt. Also bis heute ist Computerspiel zwar als Kulturgut offiziell anerkannt und das ist mehr als Brettspiele haben, die gelten weiterhin nicht als Kulturgut, deswegen auch nicht als schützenswertes und förderungswürdiges Gut. Computerspiele schon. Deswegen gibt es dann auch so Einrichtungen wie den Film-Fernsehfonds oder die entsprechenden Landesförderungen, die jetzt von der Ausstattung nicht so sind wie Filmförderung, aber zumindest gibt es Kulturförderung. Auf der anderen Seite ist es keine Kunst, es gibt ja die Kultur- und Kreativwirtschaft und Computerspiele gelten als Kreativwirtschaft und nicht als Kulturwirtschaft. Und das hat wiederum so subtile Unterschiede, weil viele bis heute schlucken zu sagen, das sei Kultur. Es ist irgendwie ein Kulturgut, aber kulturell wertvoll, das will man nun sich doch nicht darüber, also über den Schatten kann man nicht springen. Also es braucht viel Kreativität, das hervorzubringen. Und jetzt stellt sich dann die Frage, der Kunstvorbehalt gilt ja für Computerspiele. Sie haben hier Hell von Jake und Dennis Chapman, also Massaker ohne Ende mit Puppen, die dann irgendwie geschlachtet am Ufer des Flusses liegen. Das ist Kunst. Also hier werden brutale, gewaltverherrlichende Szenen dargestellt. Das kann man aber ins Museum stellen und dann laufen Menschen drumherum und schauen sich das an, weil sie ja wissen, sie sind hier angesichts von Kunst. Da gilt auch der Kunstvorbehalt. Sie können das nicht zensieren, weil laut Artikel 5 des Grundgesetzes ist sowas, Kunst und Wissenschaft sind frei. So, und da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist für Kinder nicht zumutbar. Wer mit Kindern da reingeht, der muss wissen, dass er sie hier provozierender Kunst aussetzt. Was ganz anderes bei dem Kulturgut Computerspiel, also Bulletstorm wäre so ein Beispiel, wo es ja schon darum geht, also möglichst gewalttätig mit seiner Umwelt umzugehen, ist aber auch in der USK 18 Fassung von entscheidenden, gewaltverherrlichenden Sprites und Texturen befreit. Weil man dem deutschen Computerspieler nicht zumuten kann, derartig realistische Darstellungen oder so viel Gewalt, das geht einfach nicht. Das ist natürlich eine Frage Kunstfreiheit. Gilt da der Kunstvorbehalt nicht mehr gegen Zensur? Sehr deutlich wird es bei den Hakenkreuzen, wo dann irgendwie Indiana Jones und Quentin Tarantino Inglourious Basterds, also Hakenkreuze zeigen dürfen, bei Nazi-Jagd, also auch bei Filmen, die sich jetzt nicht dokumentarisch mit der Zeit beschäftigen. Und jedes Computerspiel bis heute zensiert wird, nein, es sich selbst zensiert, mit folgendem Argument: 1998 gab es das Spiel Wolfenstein 3D zum Download in so einem Bulletinboard der rechten Szene im Thule-Netz. Das konnte man da runterladen und spielen, das Original mit den Hakenkreuzen, was ja in Deutschland schon verboten war, wegen verfassungsfeindlicher Symbole. Dann wurde es aber vor Gericht nochmal bestätigt: Computerspiele und Hakenkreuze, das geht nicht, das sind verfassungsfeindliche Symbole. Der Kunstvorbehalt wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Es wurde überhaupt nicht die Frage gestellt, ob Computerspiele sowas wie Kunst sein könnten und deswegen Hakenkreuze dort gerechtfertigt seien. Dieses Urteil ist bis heute die Grundlage, wenn Firmen sagen, Hakenkreuze, wenn wir das drin lassen, wird das Spiel vermutlich verboten. Wir müssen vor Gericht, in 3 Jahren haben wir es durch, bis dahin ist es aber veraltet und nicht mehr vermarktbar. Und weil niemand sich traut zu klagen und zu sagen, wir gucken mal, wir prüfen mal den Kunstcharakter von Computerspielen, wird von Anfang an, wo kein Kläger, kein Richter, also die Staatsanwaltschaft wird auch nicht aktiv, so wird, also bei den Filmen ja nun auch nicht, wird überhaupt nicht überprüft, ob es sich hier um Kunstvorbehalt handeln könnte oder nicht. Computerspiele sind juristisch noch nicht als Kunst anerkannt, weil noch kein Richter des obersten Gerichtshofs gesagt hat, doch der Kunstvorbehalt des Artikel 5 Grundgesetz gilt auch für Computerspiele. Und deswegen ist es zwar schön, dass es einen Computerspielpreis und Kulturförderung gibt, aber die Zensur gilt bei Computerspielen ganz anders als bei anderen Werken, wo man halt sagen kann, nein, Kunstfreiheit geht vor, da wird nichts zensiert, eben hier bei den Chapmans oder bei anderen expliziteren Werken. Bei Computerspielen muss man auch den 18-jährigen Rezipienten schützen. Also es geht hier nicht um Jugendschutz, sondern hier geht es um Erwachsenenschutz. So, dann gucken wir uns aber mal Spiele an, die sich selber als Art Game definieren. Wäre dann noch so eine Möglichkeit, gibt es Spiele, die per se auftreten als Kunst, die gemacht werden unter dem Anspruch, das ist so ähnlich wie das Arthouse-Kino, gibt es Arthouse-Spiele. Und ein Beispiel wäre Kentucky Road Zero. Das ist nun so ein Werk, was dann auch gerne interpretiert wird, weil es so viele Andeutungen aus der Kulturgeschichte hat, also als Kulturgut auch auftritt. Und es ist nicht so hermetisch wie Dear Esther. Also es ist nicht so irgendwie, da werden unverständliche Texte vorgelesen, um dem Ganzen den Anschein von elitärem Kunsterlebnis zu geben. Sondern man ist Teil von so einem, ist so ein Road, so eine On-the-Road-Geschichte, wo man nicht so richtig weiß, was da passiert. Eher so ein David Lynch-Film. Wir spielen das mal kurz an, das ist auch so ein Werk, was Sie kennen müssen. Truck Dog. An old hound in a straw hat, both have seen better days. Truck. A moving truck rumbles softly to itself, painted on its side are the words, the sets, antiques, furniture, glassware, curiosities. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Also Sie können irgendwo hinklicken und da wandert die Figur dann hin, wenn alles gut geht. Just some dog, I don't know his name. Sure. He got a couple old cats that are grown, and that's a nice dog. Getting late riding, I feel the sun on my neck. I bet it's just a few. 5 Dogwood Drive. Jetzt können Sie halt denjenigen im Gespräch oder Sie haben es eilig, Sie wollen zum Dogwood Drive. You and your dog would have been driving up and down 65 all night. Dogwood Drive is on the other side. Take the zero. Und jetzt soweit Kentucky Route Zero. Aber dafür müssen wir erstmal da reingehen. Take this lamp, it gets dark. Und man kriegt ja immer eine Lampe in solchen Spielen. So. Basement. Ja, das ist schwer. Ne? Für mich auch die 10. Stunde, 18 Uhr, so ein Kunstspiel, aber jetzt treffen wir hier mal die merkwürdigen Basement People. Emily Bennett Bob to the phone behind a worn card table. Papers, oddly shaped dice and highway maps cover the tabletop. Offensichtlich Rollenspieler. Oh, sorry, dinner. Did you hear something? Oh no, sorry, I'm looking for the rules again. Jetzt müssen wir den 20-seitigen Würfel finden. So wird man halt immer tiefer in diesen Raum reingezogen. Rusty sign was bolted on the wall. These are the rules. No open flames near the gas line. No, good. Okay, also wie gesagt, wir können hier ein bisschen rumlaufen und schauen, ob wir diesen leuchtenden Würfel finden. Sie kriegen mal einen Eindruck von dem Spiel. Es ist etwas schwieriger zu konsumieren, weil Sie sich halt immer konzentrieren müssen auf den Text. Und genau deswegen, weil es ist nicht schwer als Spiel, aber es ist schwer als Werk oder schwerer als übliche. Und vielleicht auch genau deswegen gilt es als eines dieser Arthouse-Games. Quit. Genau wie Art-Mods, ich weiß nicht, ob man das heute noch sehen kann, das war auch ein Wolfenstein-Mod, der aber aus Wolfenstein so ein abstraktes Werk gemacht hat. Jody war mal ein Netzkünstler in den 90ern. Das Ganze läuft heute nicht mehr, aber Sie können es sich mal anschauen. Wenn Sie Wolfenstein mal gespielt haben, werden Sie es wiedererkennen. Aber es war genau die Frage, wir haben ja schon bei Super Noah's Ark gesehen, also was macht eigentlich jetzt das Spiel zu einem Spiel oder was macht den Charakter des Spiels aus? Und hier sind Sie jetzt in so einem abstrakten Labyrinth mit abstrakten Flächen und Formen und auch aus den Nazis werden einfach irgendwelche Figuren und dann klicken Sie drauf und dann verändern die Form. Ich glaube, den Sound haben Sie gelassen. Aber es ist eher so zur künstlerischen Brechung. Und das war ganz einfach, weil man in Wolfenstein einfach die Sprites der Wände oder der Figuren austauschen konnte. Und so konnten ganz viele Leute, es gibt ganz viele Mods, die Wolfenstein dann irgendwie umformuliert haben. Und so gestalten sie hier interaktives Kunstwerk, ist das plötzlich. Weil es natürlich so die abstrakten Werke der 50er und 60er aufgerufen hat, so Optical Art und so. Das funktioniert hier auch und wir verwandeln einfach eine Form in eine andere Form. Stefan Günzel hat das mal so nett gesagt, ein Shooter ist ein 3D, ein interaktives Bild, wo Sie versuchen, den Fluchtpunkt mit dem Ziel in Übereinstimmung zu bringen und wenn Sie das haben, dann quittieren Sie das mit einem Mausklick. Also es geht nur darum, die Perspektive mit Ihrem Gesichtspunkt anzubringen und dass man dabei irgendwas erschießt, das ist zwar als narrativ begründet, aber die Essenz des Computerspiels liegt in dem interaktiven Bild. Und das kann man halt an solchen Werken klar machen, indem man die Sprites austauscht, die Gewalt rausnimmt und plötzlich handelt es sich um ein Spiel, wo ich bestimmte Fluchtpunkte in Übereinstimmung bringen muss und dann mache ich eine Quittung, ich sage, alles klar, ich habe es geschafft und dann verwandelt sich das Bild entsprechend. Andere Subgenres sind die Not-Games. Also Not-Games ist so ein Kampfbegriff gewesen von Tale of Tales insbesondere, auf diesen Vorwurf, ihr macht ja gar keine Spiele. Und jetzt, ich habe Ihnen mal The Graveyard mitgebracht, das ist eines der berühmtesten von Ihnen. Mein Sohn spielt Shell Shock Live, das geht gar nicht. Er wird sich jetzt beschweren, aber muss er durch. Mal gucken, The Graveyard. Is ist denn da, The Graveyard, spielen? Ja, ist auch gut. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Das muss ich da mal zu Hause anrufen. Oder ich zeige es Ihnen. Mal gucken, ob er es jetzt hier irgendwie hinkriegt. Ich weiß es nicht. Für Sie fast dasselbe, als würde ich es spielen. Sie sind diese alte Frau auf dem Friedhof. Und Sie können da jetzt rumlaufen, aber es gibt eigentlich nicht viel zu entdecken. Das einzige Ziel ist es, dass Sie zum Ende dieses Korridors laufen. So, hier ist schon Schluss. Und unsichtbare Wände und so. Und das geht schon eine Zeit lang. Es passiert auch nichts anderes. Irgendwann kommen sie da an und setzen sich auf die Bank. Und das ist natürlich was anderes, weil die setzt sich jetzt nicht auf die Bank. Da testet mal jemand die Welt aus. Ist aber nichts zu holen. Also die versuchen das jetzt hier, sie setzen sich halt da irgendwann hin, dann denkt diese Frau an, also da ertönt ein trauriges Lied und sie denkt an alte Freunde, die sie auf dem Weg begleitet haben. Und wenn sie $5 bezahlen und sich die Vollversion des Spiels kaufen und nicht die Demo-Version runterladen, ist es möglich, jetzt wie hier, dass die Frau auf der Bank verstirbt und nicht mehr aufsteht. In der Demo-Version wird sie immer wieder aufstehen und sie können dann wieder rauslaufen, dann ist das Spiel zu Ende. Ich weiß nicht, warum hier jetzt diese... Das steht jetzt hier so. Das war, wie Sie sehen, ist ein Steam-Spiel. Aber es passiert nichts. Sie haben auch keine Herausforderungen. Und das Einzige, was Sie kaufen können, ist den Tod. Die Möglichkeit des Todes. Also das ist The Graveyard. Und The Graveyard hat ja diese Diskussion ausgelöst, was sind eigentlich Computerspiele? Also unter anderem, weil es halt 2008 das Medium mal weitergebracht hat, in der Richtung, die vielen unwohl war, zu sagen, das sei jetzt noch ein Spiel. eben aus den genannten Gründen. Das führte dann dazu, zu diesen Not-Games, Spiele, die eben keinen Win-State oder Lose-State haben, keine wirklichen Regeln, die Spielverhalten ermöglichen, keine Items und keine Achievements oder irgendwelche Mechaniken, die einfach so Exploration zur Erkundung der Umgebung gebraucht wurden. So, und das, ein anderes Spiel in diesem Geist ist Proteus, aber auch Dear Esther war ja auch so eins, da laufen die dann durch die Welt und sie kriegen einfach nichts außer diesem Text und am Ende sind sie angekommen an dem Leuchtturm und das Spiel ist hier zu Ende. Mal gucken, ob ich Proteus starten kann, ich fürchte aber Proteus, das wird ganz ähnlich am Steam scheitern. Ich komme nicht durch, ist ja schon gemein, aber auch das kann ich Ihnen zeigen. Dauert eine Dreiviertelstunde. So, sie fangen an, gut, indem sie halt diese Creating, das ist eine prozedural generierte Welt, oder eigentlich nur eine Insel, auf die sie dann so zuschwimmen können, und nichts anderes machen, als über diese Insel zu laufen und zu explorieren. Das Interessante ist, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt, dass sie jedes Mal, wenn sie das spielen, Mechaniken will ich gar nicht sagen, aber neue Elemente entdecken. Das Ganze läuft über 4 Jahreszeiten und am Ende verlassen sie die Welt wieder. Und außer diesen Entdeckungen, man denkt als Gamer halt, gleich passiert was. Irgendwo springt hinter diesem Baum was hervor oder ich werde verhungern. Irgendwas muss ja passieren, ich muss Ressourcen sammeln. All das ist nicht notwendig. Es ist in dieser sehr reduzierten, es ist ja manchmal low poly, es ist halt dieser Pixel-Welt. Das Interessante ist, dass die Audio ebenso generativ ist und sich an den Spielerverhalten orientiert. Und da gibt es halt hier genau diesen springenden Hasen oder Frosch. Und dem können Sie hinterherlaufen. Nichts, man kann ihn nicht fragen, man erreicht ihn nie. The Torment of the Existence. Und dann gibt es diese merkwürdigen Gebäude, die auch keine Funktion haben. Sie können auch nicht reingehen, die sind einfach da. Sie fangen hier an bei den Kirschblüten. Es hat was sehr Meditatives. Das anzuschauen ist das eine, aber beim Spielen ist es nicht viel anders. Sobald Sie sich mal von der Angst gelöst haben, hier müssten Sie was erreichen. Also Sie müssen Punkte sammeln oder irgendwelche Dinge holen. Das muss man erstmal loswerden, dann kann man diese Welt genießen. Und spätestens beim zweiten Mal weiß man auch, auf was man sich da einlässt. Und dann ist es so ein interaktiver Raum, den Sie durchschreiten können und kennenlernen. Auch hier, Sie entdecken die Regeln dieser Welt schon, was man in Spielen ja immer macht. Man muss ja so Regeln entziffern, wie bewegt sich Bowser, damit ich ihn hinkriege. Und das ist hier nicht anders. Sie versuchen, die Regelhaftigkeit dieser Welt zu erkunden, ohne dass Ihnen die Welt dabei ein Hindernis in den Weg stellt, außer eben so die natürlichen Grenzen. Sie können aber auch rausschwimmen, das ist alles egal. Es gibt so einen minimalen Fortschritt, dass es halt irgendwann Nacht wird, und in der Nacht ist dann zu so tanzenden Lichtern kommt und wenn Sie die erreichen, dann kommen Sie in die nächste Jahreszeit. Also es gibt einen Fortschritt, den Sie auch vermeiden können. Aber es sagt Ihnen auch niemand, dass Sie das machen sollen. Wenn Sie es nicht machen wollen, dann tun Sie es nicht. Es gibt Wetter, also es gibt Nebel und Regen und so. Es gibt alle möglichen Formen der... Es ist Abend und Sie sind in diesem Haus und dass Sie nicht rein können. Sie wissen auch nicht, wer es gebaut hat. Und auch das, am Anfang fragt man sich so allerhand Dinge. Weil man eine Narration erwartet. Man erwartet was als Spieler, was man nicht bekommt. Oder man hofft, dass die Wege wohin führen. Dass es irgendein Ziel gibt, dass ihnen irgendwann klar ist, um was es geht. Und davon kann man sich befreien und dann hat man irgendwie den Zugang zu dieser Welt gefunden. Oh, da ist was Böses da unten. ein Spiel, das sie nicht bedroht. Wir gucken noch, dass wir den Übergang vielleicht, ich denke schon, dass sie den hier zeigen, ja, ist gut möglich. So, wenn dieses Spiel ein Ziel hat, dann solche Momente. Und jetzt sind sie in der nächsten Jahreszeit. Und dann geht es weiter und das können Sie 4 Jahreszeiten lang halt erleben. So, das ist für Theos auch so ein Not-Game, eben aus genannten Gründen, ohne dass man genau weiß, was dieses Spiel jetzt ausdrücken will, aber es hat so einen ästhetischen Wert, den man halt durchaus als Art Game oder als Kunstspiel bezeichnen kann. So wird es zumindest auch gehandelt. Letztes Kriterium für Kunstspiel ist, dass wir auf die Macher schauen, auf die Künstler selber, also auf die Spiele, auf die Game Designer. Und da gibt es einige Namen, die seit einigen Jahren so als Garant für ein bestimmtes Spielerlebnis gelten. Jason Rohrer ist da ganz vorne. Von Jason Rohrer kommt Passage, was inzwischen auch nur noch begrenzt funktioniert, weil ich es auf meinem Rechner schon nicht mehr spielen kann. Also das ist zu alt. Das ist eine Allegorie für das Leben. Also sie laufen da rum, treffen jetzt, wenn sie wollen, können sie sich halt dieser Frau anschließen und sie schließt sich ihnen an. Sie laufen dann gemeinsam durch diese sehr reduzierte Welt. Das sind nur diese 600 mal 60 Pixel. Genau, wer denkt noch, es geht um Punkte? Das ist tatsächlich, also sie haben ganz viele Elemente, die sie identifizieren können. Dass sie zum Beispiel links anfangen, nach rechts gehen. Dass am Anfang die gesamte Welt noch vor ihnen liegt und die Zukunft verschwommen ist und sie gehen in die Zukunft rein. Das typische, die Zeit läuft irgendwie von links nach rechts, so die europäische Leserichtung. Der Score bringt ihnen überhaupt nichts, weil sie nichts mitnehmen. Wenn sie aber mit der Frau durch die Welt laufen sehen, sie gibt es bestimmte Passagen, genau, it's easier to get stuck. Es ist schwieriger, das Leben, aber es bringt ihnen auch mehr, was auch immer diese Punkte sein sollen. Wobei die Punkte sind einfach nur die Zeit, die da runterläuft. Sie können sich auch nicht bewegen. Und sie bewegen sich im Laufe dieser Strecke nach rechts, sodass sie bald sehr viel hinter sich liegen haben, aber das, was vor ihnen liegt, wird immer geringer. Und gleichzeitig altern die Pixel auch. Also das hat so, was man ikonografisch in dieser Auflösung hinkriegt. Dass sie einfach älter werden und man werden die Haare weiß oder fallen aus. Genau, und er hat es netterweise hat das nicht gesagt, aber er hat es halt draufgeschrieben. Und auch hier, es gibt so Spielelemente, sie können Sachen einsammeln, mit Truhe öffnen, dann finden sie einen Schatz, aber all das führt zu nichts. Weil es ganz egal ist, ob sie diese Truhe jetzt öffnen oder nicht. Der letzte Rock hat keine Taschen und sie nehmen ja auch nichts mit. Und es gibt auch keinen Highscore und es spielt eigentlich keine Rolle. Oh, jetzt haben sie halt was. Who scored? Da gibt es jede Menge Paper, die darüber geschrieben wurden. Einfach, weil es so ein ganz neuer Ansatz war, mit Computerspielen umzugehen. Und die Diskussion Computerspiele und Kunst gerade an The Passage sich zum ersten Mal so richtig entzündet hat. Jetzt sehen Sie auch schon die Alterungsprozesse. Das also ist Passage und hat Jason Rohrers Ruf begründet, solche Kunstspiele zu machen. Er hat einige interessante Werke, können Sie sich auf seiner Webseite mal anschauen, herausgebracht, die sich immer mit den Grenzen des Mediums beschäftigen und auch die Fragen, was Spiele sind, was Spiele ausdrücken. So. Ähnlich Jonathan Blow, Macher von Braid, also so ein Mario-Reminiszenz, in der die Zeit umkehren können und es einen ganz tollen Story-Twist gibt, die ihn wiederum, also es also es gibt sehr viele Interpretationsebenen von Braid. Daraufhin ist er dann größenwahnsinnig geworden und also das, ne, aber hat sozusagen alle beschimpft, dass keiner weiß, wie man richtig Spiele macht und nur er, und das nächste Werk ist ja jetzt The Witness geworden, was ein tolles Puzzlespiel ist, aber jetzt an die künstlerische Größe des ersten Werks nur noch begrenzt rankommt, weil es eben die Interpretation von Braid nicht mehr zulässt. Aber auch er gilt als so visionärer Game Designer und hat sich durch Braid also wirklich einen Ruf verdient, dass er Bedeutungsebenen von Spielen auch auf der Spielmechanik unterbringt. Steve Gaynor, besonders bekannt durch Gone Home oder auch Macher von Minerva's Den, so einem Bioshock 2 Add-on, der sehr intensive Geschichten erzählt über das Environment, der also nicht versucht, die Geschichte wird irgendwie vorgelesen oder in Dialogen untergebracht, sondern indem sie die Umgebung erkunden, entdecken sie ganz viel von der Welt, und Gone Home basiert genau darauf, dass sie in so ein Haus gehen, weil die Eltern sind weg, sie wissen nicht wo, sie sind irgendwie umgezogen, und sie müssen dann rausfinden, was hier geschehen ist, und entdecken das nach und nach. Das ist nicht Kunst als Spiel, aber Spiel als Medium, was hier irgendwie ziemlich deutlich wird. Brenda Romero, ehemals Brenda Braithwaite, ist eigentlich so eine Macherin von Brettspielen auch und Computerspielen, die Medialität des Spiels entdeckt, indem sie hat so eine Reihe von Spielen gemacht, die fürs Museum gedacht sind. Jane McGonigal, die als Serious Games und Gamification Apologetin auftritt und immer sagt, Spiele werden die Welt retten. Also wir müssen Spiele machen, die die Welt retten, weil Kinder so viele Computerspiele spielen, wenn sie die Zeit, die sie dort nutzen, sinnvoll einsetzen würden im Spiel. Also wenn die Spielwelt sinnvoll wäre, dann könnten wir die Welt schrittweise verbessern. Oder die Yeda Kayai, die mit Dominik Pampelmus ein Spiel geschafft hat, was so ein bisschen auch die Gender-Problematik und die Thematik von Frauen in der Spieleindustrie, aber auch von Frauen in Spielen irgendwie aufgreift. Das sind alles Namen, die in der Game-Study-Szene immer mal wieder auftauchen, weil deren Werke eben nicht so als, das ist ein Spiel, was man geradlinig rezipiert, sondern das sind Games with Meaning, Purposeful Games, Games for Change. Das sind alles so Oberbegriffe für Spiele, die mehr sein wollen als einfach nur sinnvolle Unterhaltung, in der ich halt irgendeine Story rette, die Welt und töte den Bösen, sondern die versuchen, Reflexionsprozesse anzuregen über das Medium Computerspiel. Und wenn Kunst eine Funktion hat, dann doch diese, dass sie den Menschen auch über sich hinaus weist und irgendwie auf eine Welt hindeutet, die jenseits dieses Werkes entsteht. Und das ist vielleicht das, deswegen auch zum Abschluss dieses Semesters, zum Abschluss dieser Vorlesung, das, was Computerspiele sein können als Medium, nämlich ein Werk, was über sich selbst hinausweist. Und da kann ich Sie nur ermutigen, in dieser Richtung entweder schon mal spielerisch tätig zu werden, dass Sie sich solche Werke anschauen, aber vielleicht auch in der Entwicklung sich solche Fragen zu stellen, was kann ich mit meinem Werk eigentlich ausdrücken, und vielleicht nicht so ganz geradlinig, aber was für Strukturen kann ich darstellen, um Computerspiele als Medium dann auch in ihrer Ausdrucksfähigkeit zu erweitern. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit im Semester und wünsche Ihnen eine gute Pause bis